Herzlich willkommen zu den 19. Folge vom Universum. Das Universum, der Podcast, wo Ruth und ich über das Universum reden mit Ruth und
Florian.
Genau, das bin nämlich ich. Was diejenigen wissen, die schon die ersten 18 Folgen gehört haben und die, die jetzt erst hören, wissen es jetzt. Ja, die Intros müssen wir noch arbeiten, da kann man, ist noch Luft nach oben, aber...
Ich glaube, es ist gut, dass die Leute gleich von Anfang an wissen, woran sie sind und dass das irgendwie Gelaber ist und nicht geskriptet. Wir reden einfach, was uns gerade einfällt.
Ne, wir reden nicht das, was uns gerade einfällt, sondern das, was wir jetzt überlegt haben, was uns einfallen könnte. Denn natürlich habe ich einen Plan über das, was wir erzählen wollen. Aber es ist halt, einfacher, wenn wir jetzt quasi, wenn wir im Fernsehen wären, ja, dann würden wir auf die Bühne treten und dann würde man uns sehen und da wüsste man sofort, dass wir da sind. Aber jetzt beim Hören weiß man es ja nicht mehr. Darum muss man es dazu sagen.
Muss man es erst sagen. Na sicher.
Genau.
Sag bloß, du hast was vorbereitet, Florian.
Natürlich habe ich was vorbereitet, ich habe jede Menge vorbereitet. Ich habe coole Sachen vorbereitet und ich habe gedacht, wir fangen nochmal an mit einem kurzen Rückblick. Ja? Denn in der letzten Folge haben wir ausführlich über die Mars-Missionen gesprochen. Mhm. Über die vielen verschiedenen Missionen, die gerade auf unserem Nachbarplaneten unterwegs sind, über die Mission der Vereinigten Arabischen Emirate, über die von China und natürlich über die der NASA, die damals, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, den Mars umkreist hat, aber noch nicht auf dem Mars gelandet ist. Und das hat sie in der Zwischenzeit getan. Hast du da zugeschaut?
Nein, ich habe nicht live zugeschaut, aber ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angeschaut. Ja.
Ich habe es tatsächlich... Ich habe es tatsächlich live gesehen, also ich meine, es war ja tatsächlich, ich meine, es ist ja, war ja
mit eigentlich 10 Minuten nicht, Verzögerung, ne?
Ja gut, aber da kann jetzt keiner was machen dafür, aber ich meine, es war ja eigentlich live nicht viel zu sehen, ja, also es war ja wirklich, ich meine, da zuerst mal ist halt ganz lange, war halt nichts, das ganze Ding irgendwie von Umlaufbahn bis zum Boden, ich habe es nicht im Kopf, aber es hat irgendwie so eine Viertelstunde gedauert oder so ungefähr und die Übertragung lief halt irgendwie 2 Stunden, das heißt, da war halt viel, ja, viele Leute haben halt erzählt über die Mission, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben erzählt, was sie so treiben. Und dann am Schluss, selbst da, wo halt dann das Ding gelandet ist, hast du ja auch nicht viel gesehen. Du hast halt Leute gesehen, die auf Bildschirme schauen und dann irgendwann bestätigt haben, dass dieses oder jenes Teil die richtigen Sachen gemacht hat und dann am Ende sich alle gefreut haben, dass das Ding auf dem Boden angekommen ist. Und dann tatsächlich irgendwie kurz danach gab es so das erste Bild, was aufgenommen wurde, sogar noch irgendwie mit glaube ich, irgendwie durch die Schutzkappen auf der Kamera oder die Schutzfolie oder sowas. Einfach nur halt, um zu sagen, okay, das Teil ist da und das Teil funktioniert. Also, aber ich fand schon ein bisschen spektakulär. Also spektakulär, aber halt, ja, spannend mit anzusehen, wie sowas passiert.
Na sicher. Das ist ein anderer Planet. Ich meine, das ist schon, ja, es schaut zwar irgendwie ein bisschen unspektakulär aus, weil es so ein bisschen gräulich, fast schwarz-weiß ausschaut, die Landschaft. Und man denkt sich, da wirbelt es jetzt den Staub auf und so, das war's. Aber es ist natürlich, wenn man sich das bewusst wird oder sich das bewusst macht, was da eigentlich gerade passiert, wir landen auf einem anderen Planeten. Es ist schon, ja. Ich habe es ziemlich cool gefunden, auch das Video, wo sie dann im Nachhinein quasi die Bilder mit dem, was gesagt worden ist, synchronisiert haben. Ne? Also so als hätten wir es wirklich live gefilmt. Ich meine, der Lander hat ja quasi live mitgefilmt. Ne?
Genau, das war das große.
Ja, das, im Nachhinein haben sie es dann. Ja, wolltest du eh drüber reden? Okay, genau. Na dann mach mal.
Das war halt das, was ich jetzt quasi hier, was ich halt wirklich, wirklich spektakulär fand, habe ich auch schon anderswo öfter gesagt, dass die Landeeinheit und Perseverance, dass die halt wirklich die Landung live mitgefilmt haben. Das konnte man nicht live übertragen, dafür war die Datenkapazität nicht da, aber sie haben es gefilmt und gespeichert und dann nachher zur Erde geschickt. Und das ist halt schon extrem spektakulär, weil wenn wir natürlich, wir wissen, dass wir auf dem Mars gelandet sind, schon öfter davor, aber es gab noch nie ein Video, das zeigt wirklich so von der Umlaufbahn bis auf den Marsboden das hast du noch nicht gesehen, also wie wir auf einem anderen Planeten landen. Die Bilder gab es noch nicht und die gibt es jetzt und die sind schon, die sind schon ziemlich spektakulär. Also ich weiß nicht, ich fand es vor allem cool, also ich habe mir das natürlich mehrmals angeschaut und habe dann, also du siehst halt irgendwie, ja, da ist irgendwie der Fallschirm, flattert rum, dann fällt der Fallschirm weg, dann fällt der Hitzeschild weg, dann schwebt das Ding so über der Marsoberfläche und das, ich habe das am Anfang ohne Ton geschaut, ja, und ohne Untertitel, wo sie immer dazu sagen, ja, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter, noch so und so viel Meter, und ich war dann echt überrascht, wie das Ding plötzlich da war, weil so der Mars war halt irgendwie so, ja, so rote Wüste halt, und zuerst hast du doch gesehen, ja, das ist wirklich weit oben, da hast du so große Krater und Berge gesehen und dann halt irgendwie ein bisschen so weniger klar definiertes Gelände und dann plötzlich waren da Staubwolken, weil die Raketen quasi drauf gepustet haben. Also das ging dann wirklich, also ich habe die falsche Perspektive gehabt. Ich habe gedacht, okay, der ist jetzt noch 5 Kilometer oder so aus der Oberfläche und dann, bumm, war er auf einmal da. Also das war schon, ich fand das extrem beeindruckend, das Video. Verlinken wir dann ja, auch, wer es noch nicht gesehen haben sollte.
Ja, voll. Das geht richtig schnell. Vor allem auch mit dem Fallschirm. Also der Fallschirm fängt ja schon ziemlich früh an und die Fallschirmphase dauert einfach sehr lang, ne? Weil die Atmosphäre so dünn ist. Also nicht so wie bei der Erde, sind ja dann bei den Landungen die Fallschirme erst so ziemlich zum Schluss dann im Einsatz. Und dann segelt das Ding halt so langsam am Fallschirm runter. Aber am Mars ist das natürlich alles ziemlich schnell, weil der Fallschirm zwar riesig ist, aber dann einfach doch nicht so bremst, wie es auf der Erde der Fall wäre, klar. Und dann geht es irgendwie wupp und dann ist man schon da. Und dann wirbelt es ein bisschen Staub auf und das Ding steht. Das ist schon super. Was hältst du von der Nachricht im Fallschirm?
Ja, die habe ich auch gesehen, dass da quasi in den Farbmustern des Fallschirms quasi eine Nachricht verschlüsselt war. Also jetzt vermutlich in keiner extrem schweren Verschlüsselung, weil sonst hätte man sich das schon herausgefunden. Da stand drin irgendwie das Motto vom MIT oder was, das JPL. JPL, glaube ich, oder? Ach, ich weiß es nicht.
Ja, das wird Sinn machen, weil die sind ja verantwortlich für diese ganzen
Gefährte. Ja, dann war es vielleicht das, ja. Und die Koordinaten, glaube ich, des Haupteingangs vom JPL oder sowas. Also genau, vage, der mighty things, was stand da? Yeah. Vage, große Dinge war das yeah. Motto. Cooles Motto, sollten wir ja auch vorstellen. Wir brauchen ein Motto für unseren Podcast.
Voll.
Der
uns eure Ideen.
Vage, so mittelgroße Dinge.
Genau.
Wollte ich gleich vertreiben. Ja, ist auch okay. Kann man so T-Shirts drucken lassen.
Genau.
Ja, das ist nett, sowas haben die ja schon öfter gehabt. Das auch bei den letzten Rovern waren ja auch so, vermutlich ist es bei Perseverance auch, die haben ja quasi in den Reifenmustern auch so Morse-Code quasi reingeschnitzt. Also halt, dass wenn der Reifen des Rovers über den Marsboden rollt, der dann quasi auch so ein Morse-Muster hinterlässt, was glaube ich dann auch irgendwie JPL buchstabiert, also die machen öfter solche Gadgets in ihre Teile mit rein.
Aber da könnten sie doch zumindest irgendwie, ich weiß nicht, sinnvolle Nachrichten schreiben, nicht einfach ihren eigenen Namen. Das ist so ein bisschen, ich war hier, oder?
Ja, naja.
Ein bisschen kindisch. Aber ja, gut, warum auch nicht. Ja,
ja, also das,
ja, und jetzt ist das Ding dort oben, steht rum und macht mal Fotos, ne? Und,
genau, es gibt doch schon irgendwie ein Panoramabild, ja. Großes.
Mm.
Mhm. Das kann man sich auch, also man kann sich irgendwie, wahrscheinlich braucht man irgendwie eine 3D-Brille oder sonst irgendwas, aber es ist halt wirklich ein sehr detailliertes Bild. Ich glaube, weiß nicht, ob es das detaillierteste ever ist, aber es schaut schon ziemlich cool aus. Also wenn man es hier im Computer aufmacht, dann ist es halt so ein schmaler Streifen, was halt wirklich so ein 360-Grad-Panorama ist, aber es schaut, also man, du siehst halt so.
Ja, bräuchte man fast ein Planetarium, um sowas richtig darzustellen.
Oder? Ja. Das wäre vermutlich das bessere Setting dafür, ja.
Ja, das steht leider immer noch bei mir in der Ecke und tut nicht viel. Aber ich habe schon große Pläne für Post-Corona und auch um Pläne, die mit solchen Panoramabildern zu tun haben, die hoch aufgelöst sind. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft und einen neuen Beamer und jetzt gibt es bald mein Planetarium, also wenn's wieder geht, in 4K, in Ultra High Resolution, High Definition, wie auch immer. Genau, jetzt gibt es bald richtig leibende.
Kannst die Landung ja dann live nachspielen.
Genau. Mit kleinen Fallschirmen, die ich dann hochwerfe und überall unterfallen. Ja. Da mal schauen, ja. Wann es wieder geht. Aber ich bin zuversichtlich. Bald.
Ja, also der Rover macht jede Menge Bilder, gibt es auch alle im Internet, was ich irgendwie, das ist auch noch was, wo man vielleicht auch darauf hinweisen kann, also es gibt auch die ganzen Rohdaten, die rohen Bilder und so weiter, die noch nicht jetzt quasi schön zusammengestückelten und ausgewählten und so weiter, auch alles andere, gibt es alles online, was die NASA dann unterscheidet von der zweiten Mars-Mission unterwegs ist, von China, weil da gibt es das alles nicht. Also da gibt es auch Bilder, aber so die ganzen Rohdaten und alles, also diesen freien Zugriff auf alle Daten, das ist ja für die NASA fast einzigartig. Also nicht mal die Europäische Weltraumagentur macht das ja. Also selbst da kriegst du nicht alle Daten oder kriegen halt die Daten die Forschungsgruppen und die wird dann erst irgendwie später freigegeben und so. Und bei China ist es halt noch ein bisschen eingeschränkt. Aber auch China hat tatsächlich ein erstes Video veröffentlicht, das ist allerdings eher so ein bisschen underwhelming, könnte man fast sagen, es ist. Also du siehst halt, es ist halt nicht vom Mars und nicht von der Landung, weil noch fliegt die Raumsonde Tianwen 1 ja um den Mars rundherum. Wir werden erst irgendwie im Mai oder im Juni probieren, ihren Rover abzusetzen, ihre Landeeinheit. Ja, und jetzt siehst du halt da so ein Teil im Weltall, wo im Hintergrund so der vage, blass, gelblich, orangige, beige Scheibe ist, die halt der Mars ist. Ja, man auch beeindruckend, man darf ja nicht irgendwie, muss ja aufpassen, dass man da nicht zu schnell abstumpft, weil es ist trotzdem immer noch halt etwas, was wir von der Erde zu einem anderen Planeten geschickt haben. Ja, aber ja, also ich bin gespannt, was wir und ob wir was zu sehen kriegen, wenn China dann mal probiert zu landen. Bin gespannt, wie das ausschaut.
Ja, im Mai ist es ja geplant, oder?
Ja, Mai oder Juni. Ich glaube, die haben noch kein fixes Datum gesagt.
Die schauen sich erstmal um.
Genau. Checken erstmal die Lage. Ja, was es auch noch gibt, also kurz zu dem Thema, bevor wir dann zur eigentlichen Geschichte kommen, war noch ein schönes Experiment, das ein bisschen in die Chemie und Biologie reingeht, und zwar etwas, was an der Universität Bremen durchgeführt worden ist. Die haben sich damit beschäftigt, was denn wäre, wenn jetzt nicht nur Roboter und Rover zum Mars reisen, sondern Menschen. Ja, weil da gibt es ungefähr 1 Million Schwierigkeiten, wenn Menschen zum Mars fliegen wollen. Also wirklich, wirklich viele. Und eines dieser Probleme, die da passieren, ist erstmal, du fliegst halt mal, du brauchst mal lang hin. Ja, mindestens 9 Monate fliegst du mal hin zum Mars. Und ich glaube, dann kannst du, glaube ich, irgendwie so kurz irgendwie ein paar Tage da bleiben und 9 Monate zurückfliegen. Oder du musst halt dann gleich irgendwie ein paar Jahre bleiben, bevor du wieder sinnvoll zurückfliegen kannst. Das heißt, wenn man zum Mars fliegt, dann ist man und landet als Mensch, dann ist man mal länger dort. Das heißt, so viel Proviant kannst du gar nicht mitnehmen. Das heißt, was auch immer wir dann am Mars treiben, müssen wir uns zum Teil dort produzieren. Also alles, was man so zum Überleben braucht. Und eins der Dinge, die wir zum Überleben brauchen, ist Sauerstoff. Das heißt, die haben sich überlegt, wie man Menschen, die auf dem Mars für eine gewisse Zeit leben müssen, mit ausreichend viel Sauerstoff ausstatten können. Und ich weiß nicht, ob du die Nachricht gelesen hast?
Nein, ich glaube nicht.
Dann kann ich dich nämlich fragen, was glaubst du denn, was sie sich ausgedacht haben oder was für eine Lösung sie ausprobiert haben?
Ah, du meinst das Experiment, das auf dem Rover stattfindet?
Ich weiß nicht, ob der Rover das macht, aber in dem Fall geht es um etwas, was irgendwo am Zentrum für angewandte Raumfahrt und Mikrogravitation der Uni Bremen gemacht wurde. Also ein bisschen abseits vom Mars.
Das ist vielleicht was anderes. Okay, nicht ganz am Mars. Also am Mars gibt es ja jetzt das bald dann, wenn der Rover sich irgendwie in Bewegung setzt und anfängt, Experimente zu machen. Dieses, wie hieß das? MOXIE. Ja, das, wo aus dem CO2 der Atmosphäre einfach durch Elektrolyse Sauerstoff hergestellt wird, aber nicht im großen Rahmen. Also das ist irgendwie so echt halt nur so ein Test-Run, um zu schauen, wie das unter den Mars-Bedingungen läuft und ob das auch gut läuft und ob man das in großen Skalen irgendwie hochskalieren kann. Ne? Genau. Aber ich weiß nicht, ob das auch an der Uni Bremen läuft.
Ja, also die Marsatmosphäre, das ist das Problem, die besteht ja fast ausschließlich aus Kohlendioxid, mehr ist da ja nicht, ja, und die ist auch extrem dünn, also Sauerstoff hat die nicht, das heißt, den muss man, und es geht auch jetzt da nicht darum, dass man die Atmosphäre des Mars mit Sauerstoff anreichert, also kein Terraforming, wie wir es ja auch in der letzten Folge besprochen haben, das dauert irgendwie ein paar hunderttausend Jahre, mindestens, wenn man den Mars terraformen will. Also es geht wirklich darum, Sauerstoff zu produzieren, der halt dann in Habitaten für Raumanzüge und sowas verwendet wird. Die Uni Bremen, die hat was anderes. Dass die jetzt quasi nicht gesagt, wir bauen da ein Gerät, das das kann, sondern wir beuten Lebewesen aus, das die Sauerstoff herstellen können, weil den Sauerstoff hier auf der Erde.
Weil das hat schon immer gut funktioniert.
Tatsächlich, ich meine, der Sauerstoff, den wir hier auf der Erde haben, der war ja nicht da. Der war ja nicht da, wie die Erde entstanden ist. Also die Erde hat angefangen mit einer Atmosphäre ohne Sauerstoff. Sauerstoff war für die allerersten, das Leben auf der Erde ist entstanden ohne Sauerstoff. Und für die allerersten Lebewesen war Sauerstoff auch ein extrem giftiges Gas, was extrem stark reaktiv ist, Sauerstoff. Ja? Das heißt, als die ersten Lebewesen, die ersten nämlich so Bakterien im Wesentlichen, so Mikroben, ja, gab es ja damals noch nicht, also reden jetzt so ungefähr so 2,5, 3 Milliarden Jahren oder 3,5 Milliarden Jahre, paar Milliarden Jahre in der Vergangenheit auf jeden Fall, als die ersten Bakterien auf die Idee gekommen sind oder halt im Zuge der Evolution die Fähigkeit entwickelt haben, quasi Photosynthese zu treiben und Sauerstoff zu produzieren. Also als Stau, die haben sie nicht absichtlich produziert, das war halt das Abfallprodukt ihres Stoffwechsels, ja. Hat sich in der Atmosphäre Sauerstoff angereichert und das größte Massensterben der Geschichte des Planeten ausgelöst, ja. Weil halt für so gut wie alle dieser Sauerstoff giftig war. Aber paar haben es halt überlebt von den Bakterien und die haben sich halt dann weiterentwickelt und drum haben wir halt jetzt Leben, das auf Sauerstoff angewiesen ist. Ja, und wir haben jetzt jede Menge Pflanzen, Algen, alles, was zur Photosynthese treibt bei uns, erzeugt halt Sauerstoff. Ja, und in Bremen hat man sich gedacht, okay, vielleicht kann man das irgendwie ausnutzen, vielleicht können wir diese Lebewesen, ein paar von denen, auf den Mars bringen und dann machen die dann auch Sauerstoff. Ja, das Problem ist, können die unter den Bedingungen auf dem Mars überhaupt überleben und ihren Stoffwechsel ablaufen lassen? Und was die sich ausgesucht haben, sind Cyanobakterien. Mhm. Also das ist halt so eine Bakteriengattung. Ich weiß nicht genau, welche. Also es ist eine sehr große Gruppe, da sind jede Menge drin. Ich weiß jetzt gar nicht, welche sie sich genau ausgesucht haben, ist aber auch, glaube ich, irrelevant. Anabaena heißen diese spezielle Art. Und die haben sie halt dann im Labor langsam an Mars-Bedingungen angepasst, ja. Also sie haben halt quasi probiert mal, also sie haben angefangen, die zuerst mit normaler Atmosphäre und dann halt die immer ein bisschen verändert, immer weniger Sauerstoff, immer weniger Stickstoff, immer mehr Kohlenstoff drinnen und haben halt festgestellt, dass tatsächlich, wenn du eine Atmosphäre hast, die halt wirklich, die kommt schon fast an die Mars-Atmosphäre ran, auch von der Dichte her, und haben tatsächlich herausgefunden, okay, also sie haben hier 96% Stickstoff, 4% Kohlenstoff und dem atmosphärischen Druck auf dem Mars, auch da können die Cyanobakterien sich vermehren. Und das ist ja das Schöne dran, ja, die Bakterien vermehren sich ja und sehr schnell. Das heißt, du brauchst halt nur wenig davon mitnehmen und die vermehren sich dann auf dem Mars weiter und werden immer mehr. Ja, oder wenn irgendwo mal ein paar kaputt gehen, dann vermehren die sich halt einfach wieder. Wenn eine Maschine kaputt geht, ist halt die Maschine kaputt, dann muss das irgendwie reparieren. So Lebewesen sind im Allgemeinen selbst reparierend und vor allem solche wie Bakterien. Ja, die bringst eine Petrischale mit und dann, wenn du sie richtig behandelst, dann kannst du den ganzen Mars damit besiedeln, wenn du Lust hast. Ja, also das hat halt
oder da wenn sie ganz Lust gut haben eher die Bakterien.
Ja. Ja, wenn sie Lust haben. Ja, und in dem Fall, das hat funktioniert. Ja. Also sie haben, was ist das, so Photobioreaktoren heißen diese Teile. Also im Wesentlichen halt sind das so ja, Gefäße, wo die Viecher halt drin leben können und dann kommt da halt, kannst du den Sauerstoff abziehen. Und es brauchst natürlich auch ein paar Nährstoffe, weil von nix können auch Bakterien nicht leben. Aber sie haben auch gezeigt, dass du die Nährstoffe aus dem Marsboden verwenden kannst, weil da ein bisschen was ist da ja auch drin, so ein paar chemische Elemente, die Bakterien brauchen können. Ja, also die im Prinzip brauchst du nur ein bisschen Wasser. Ja? Sie haben gezeigt, dass diese Cyanobakterien in einer Mars-Atmosphäre im Wesentlichen wachsen können mit Nährstoffen aus, die noch im Marsboden drin sind und brauchen halt noch ein bisschen Wasser. Und dann können die Sauerstoff erzeugen, die du brauchen kannst. Also ist eine, natürlich ist das jetzt im Labor und auch noch nicht irgendwie skaliert für irgendwelche Anwendungen, aber zeigt halt, dass es wäre zumindest eine Möglichkeit, wie wir auf dem Mars unsere Bedürfnisse stillen können, wenn wir ausreichend viele Bakterien mitbringen.
Aber das sind jetzt nur Bakterien. Haben Sie nicht irgendwie auch ein paar Algen und Pflanzen irgendwie auch mit dazu genommen?
Nee, das waren jetzt, glaube ich, einfach nur halt Bakterien, also diese Anabaena, also ich weiß nicht, das ist die Cyanobakterien.
Ist das Ihr Vorname? Oder?
Sorry. Nein, also die Gattung Anabaena heißt die. Ja?
Verstehe.
Gehören zur Klasse der Cyanobakterien. Ja, früher hießen die Blaualgen. Waren aber trotzdem keine Algen, sondern sind Bakterien. Ja, leben im Süßwasser, Plankton, im Wesentlichen ist das, ja. Also.
Ja. Da war doch letztes Mal auch eine Frage dementsprechend, oder? Da hat doch jemand.
Da haben wir ja nicht beantwortet, da ging es doch um
die Terraform. Die haben wir doch beantwortet, Mars. Genau. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja noch eine viel bessere Antwort auf diese Frage, dass das die Uni Bremen tatsächlich ausprobiert hat.
Aber da geht es nicht um Terraforming. Also da geht es nur darum, halt in einer kontrollierten Umgebung Sauerstoff zu erzeugen. Also du kannst dich einfach irgendwo auf dem Mars hinschütten und dann 100 Jahre warten und dann ist dann eine Atmosphäre. Das funktioniert nicht.
Aber man muss die quasi anbauen, diese
Blaualgen. Im Wesentlichen, ja.
Ja,
ja aber wie gesagt, sie könnten, so zumindest im Labor, auf dem Labormaß haben sie überlebt. Also der echte Mars ist halt der echte Mars. Muss man, da hast du wieder das Problem. Also das muss man, wenn man es machen will, irgendwann mal am Mars ausprobieren. Und dann hast du, das ist halt die Frage, ob wir quasi mit unseren Bakterien, ob wir die auf dem Mars rumlaufen lassen sollen. Weil wer weiß, weil wir wollen ja eigentlich, das ist was Perseverance macht, will ja eigentlich gucken, ob da auf dem Mars, also lebendige Bakterien rechnet man nicht damit, aber ob man vielleicht irgendwie Spuren finden kann von früheren Mikroorganismen. Und wir nehmen uns halt jede Chance, sowas zu finden oder zu identifizieren als Marsleben, wenn wir da irdisches Leben mit hinbringen. Also da bin ich skeptisch, ob sowas so schnell passiert.
Die Idee, die einfach so auszusetzen, die hat ja jetzt niemand ernsthaft. Ich meine, da geht es ja darum, ein Experiment in
Containment zu halten. Elon Musk will Atombomben auf den Mars schmeißen. Da hat sich das mit der Bakterie natürlich auch schon wieder ausgedacht.
Gut, Leute denken sich lustige Dinge aus, ja. Aber jetzt als ernsthafte Option, die hauen wir da einfach auf den Mars und dann entsteht Sauerstoff. Ich meine, das steht außer Frage, dass das eine blöde Idee wäre. Ne?
Ja, also den Plan gibt es auch nicht. Also es ist tatsächlich, also es hat, glaube ich, habe ich letztens, das Ding, wo ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, irgendwo, ich glaube, Curiosity war es, die hätten eigentlich eine ziemlich geile Stelle gefunden, die extrem vielversprechend gewesen wäre für die Suche nach eben so fossilen Mikroorganismen und Gestein, das auch schon wirklich gut ausgeschaut hat, aber die durften halt nicht hinfahren, weil die NASA gesagt hat, ja, Curiosity ist nicht optimal ausgerüstet, um da irgendwas nachzuweisen und ihr fahrt da jetzt nicht hin, weil ihr könnt es eh nicht eindeutig bestimmen und ihr im schlimmsten Fall kontaminiert ihr das Ganze nur. Wenn dann das Perseverance oder irgendeine andere Mission kommt, die das wirklich nachweisen kann, dann sind die Daten so korrumpiert, dass man nichts mehr nachweisen kann. Ja? Mhm. Also die passen da schon auf.
Die haben sich da schon was überlegt, ja, genau. Ja.
Ja, das war das, was ich so zur Einleitung erzählen wollte. Geschichten über den Mars. Ich weiß nicht, ich habe so viel zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, vermutlich sind da noch jede Menge Dinge, coole Dinge passiert rund um die Marslandung. Aber das war das, was ich so mitbekommen habe.
Ja, da wird jetzt noch jede Menge cooles Zeug passieren. Da können wir jetzt wahrscheinlich jede Folge am Anfang irgendwie 10 Minuten über den Mars reden, wenn es euch nicht fad wird. machen wir nicht. Aber da kommt sicher einiges auf uns zu, einiges Spannendes in der nächsten Zeit. Also da habe ich keine Sorge, dass aus da die Neuigkeiten ausgehen. Und was ist denn die Hauptgeschichte? Ich bin schon so gespannt.
Die Hauptgeschichte handelt von etwas, das wir selten besprechen, nämlich von Sternen, ja?
Okay.
Und von Planeten. Und es geht vor allem um die Beziehung zwischen Sternen und Planeten.
Eine offene Beziehung, also, wahrscheinlich in den meisten Fällen.
Ich weiß nicht, wie das ist. Also der Artikel, den ich bespreche, heißt The Chemical Link Between Stars and Their Rocky Planets.
Okay.
Ja, und da ist ein ganzer Haufen an Forscherinnen und Forscher, die da mitgearbeitet haben. An erster Stelle steht jemand, du hast doch mal in Portugal gearbeitet, oder?
Mhm.
Warst du da am Instituto de Astrofísica y Ciencias do Espaço der Universidad do Porto?
Nein, ich war in Lissabon.
Ach, verdammt. Schade.
Einen wunderschönen portugiesischen Akzent hast du. Nein, ich war in Lissabon.
Ich habe noch kein Wort portugiesisch gesprochen bis jetzt.
Also ist so wie Spanisch, nur betrunken. Aber nein, um Gottes Willen, hoffentlich. Sorry, Leute, hoffentlich hört niemand zu. Nein, das darf man nicht sagen. Nein, das ist eine Supersprache, wunderschön.
Ja, aber das, also Vardan Adibekian heißt der Typ, also vermutlich kommt er nicht aus Portugal, oder weiß man nicht, aber es sind auch wie alle, es sind Leute aus Portugal, aus Schweiz, Deutschland, Spanien, Armenien, Chile, Japan, Mexiko, Argentinien, Frankreich und Brasilien haben damit gearbeitet. Ja, jedenfalls diese vielen Menschen aus diesen vielen Ländern haben die chemische Verbindung zwischen Sternen und Planeten erforscht, was ein bisschen bis irreführend klingt. Es geht im Prinzip darum, was man aus der Untersuchung eines Sterns über seine Planeten erfahren kann.
Mhm.
Das ist was, was man schon ziemlich früh festgestellt hat, nachdem man 1995 den ersten Planeten gefunden hat, der einen anderen Stern umkreist, hat man dann ziemlich bald, nachdem man so die ersten paar Handvoll an Planeten gefunden hat bei anderen Sternen, hat man natürlich auch mal angeschaut, welche Sterne das denn sind und ob die vielleicht irgendwas gemeinsam haben. Ja, weil es war ja noch lange nicht klar, man hatte die Prozesse der Planetenentstehung noch lange nicht so gut verstanden gehabt, wie man es heute versteht, und hat sich dann im Wesentlichen gedacht, okay, vielleicht können nur bestimmte Sterne vom Planeten umkreist werden. Also das hat man alles nicht gewusst. Und etwas, was man schon ziemlich früh festgestellt hat, war, dass die Chance, einen Planeten zu finden, größer ist, wenn du einen Stern mit hoher Metallizität hast.
Ja, naja, das macht ja Sinn, ne? Weil aus irgendwas muss ja der Planet sein.
Genau, und für die, das weiß ich, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, wenn man in der Astronomie von Metallen spricht oder von Metallizität, dann meint man nicht das, was man in der Chemie darunter versteht, sondern da meint man alle chemischen Elemente, die kein Wasserstoff und kein Helium sind. Ja, also es ist in der Astronomie, ist die Chemie wirklich leicht. Es gibt, an chemischen Elementen gibt es Wasserstoff, Helium und Metalle.
Super. Eigentlich alles, was in Sternen erzeugt wird, ne? Also drum diese Einteilung.
Ja, weil in oder durch
Wasserstoff
Sterne.
Wasserstoff und Helium, genau. Es wird ja nicht waren schon vorher da und irgendwie die anderen sind.
Ja. Ja. Weil mein Helium wird auch im Inneren von Sternen erzeugt. Aber quasi, das ist halt, es liegt halt einfach daran, dass so gut wie alles im Universum entweder, also wenn du jetzt aufzeichnest, die Häufigkeit der Elemente im gesamten Universum ist halt irgendwie so gut wie alles aus Wasserstoff. Ein bisschen von dem Rest ist so gut wie alles aus Helium. Und dann sind halt noch so Verunreinigungen quasi, die aus den restlichen Elementen bestehen. Also im Vergleich zu Wasserstoff und Helium gibt es halt so gut wie kaum andere chemische Elemente. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass man die jetzt quasi mal alle zusammenschmeißt. Also uns ist natürlich bewusst, dass es andere Elemente gibt und die werden auch einzeln untersucht und so weiter, aber jetzt so als grobe Charakteristik hat es sich bewährt, halt alles, was kein Wasserstoff und Helium ist, zu den Metallen zusammenzufassen und die Menge dieser speziellen Elemente eben als Metallizität zu bezeichnen. Das heißt, wie ein Stern, die allerersten Sterne im Universum, ja, die halt logischerweise nur mit dem entstehen konnten, was beim Urknall da war, nämlich Wasserstoff und Helium, die konnten natürlich keine Metalle enthalten. Das heißt, deren Metallizität ist dann gleich, ist die gleich Null? Misst man das absolut oder bezieht man es auf die Sonne?
Nein, das ist auch irgendwie, was glaubst denn du in der Astronomie? Eine Skala, die Sinn macht mit Zahlen, die bei Null anfangen? Sicher nicht. Nein, das ist natürlich eine logarithmische Einheit und genau, und noch dazu ist die, meistens wird die im Vergleich angegeben. Also es sind keine absoluten Zahlen, sondern relative Zahlen und dann, genau, hat man Metallizitäten von. Ja, weiß jetzt auch nicht.
Ich glaube, die haben es noch eine dimensionslose Einheit, oder?
Der Range ist, genau, weil es eine relative Einheit ist, genau.
Ja, aber auf jeden Fall, so die allerersten Sterne hatten halt keine Metalle, weil die gab es noch nicht. Die Sterne der nächsten Generation, die hatten dann schon ein bisschen mehr Metalle, weil halt die ersten Sterne schon was erzeugt gehabt haben und ins Universum gepustet haben. Und die dritte Generation an Sternen, zu der wir mit der Sonne gehören, die hatten dann noch ein bisschen mehr. Und natürlich brauchst du halt entsprechende, du brauchst halt irgendwie sowas wie Eisen, Silizium und den ganzen Krempel, aus dem halt Planeten bestehen, ja. Und das muss halt mal da sein. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema des Artikels, ja. Weil Planeten und Sterne unterscheiden sich zwar in ihrer chemischen Zusammensetzung, entstehen aber aus der gleichen großen Wolke an Material. Also da ist immer so eine große Wolke und dann entsteht da, Sternentstehung machen wir mal in einer anderen Folge, aber dann verdichtet die sich und du kriegst im Zentrum so einen jungen Protostern und der ist umgeben von einer großen Scheibe aus Zeug. Ja, also da ist Gas drin, da ist Wasserstoff und Helium drin, da sind alle möglichen anderen Elemente drin. Und diese Elemente, die fallen einerseits noch auf den Stern, das heißt, der Stern wächst durch Material aus dieser Scheibe, aber in der Scheibe entstehen dann auch die Planeten. Das heißt, wenn du dir quasi so die äußeren Schichten von dem Stern anschaust und das Zeug, aus dem die Planeten entstehen, bestehen, dann ist das im Prinzip das gleiche chemische Material. Es ist irgendwie ein bisschen anders verteilt und so, aber im Prinzip solltest du aus der Zusammensetzung eines Sterns ableiten können, wie die Planeten zusammengesetzt sind. Und ob dieses im Prinzip auch in der Realität funktioniert, das ist eben in dieser Arbeit, die ist vor kurzem erst, 24. Februar, veröffentlicht worden, untersucht worden. Und zwar in Bezug wirklich auf die Rocky Planets, ja, also wirklich die felsigen Planeten. Also das ist halt alles sowas wie Mars, Erde, Venus, Merkur oder sowas. Ja. Also die mit einem großen Kern aus Eisen und Nickel. Das sind so die Rocky Planets. Also nicht jetzt irgendwie sowas wie Uranus, Neptun, die halt extrem dicke Schichten aus Gas noch rundherum haben. Und sie haben von allen bekannten Planeten sich zuerst mal geschaut, wir brauchen Informationen. Dinge, wir kannst ja keine Forschung machen, wenn du nicht weißt, mit was du arbeitest. Das heißt, wir wissen, bei vielen Planeten wissen wir, dass sie da sind. Bei vielen wissen wir, wie groß sie sind. Bei vielen wissen wir, wie schwer sie sind. Aber bei ganz wenigen wissen wir sowohl, wie groß als auch, wie schwer sie sind. Und die brauchst du für diese Art der Untersuchung.
Das ist natürlich entscheidend, wenn man wissen will, ob das Ding aus Gas oder aus Stein ist. Ne?
Genau, weil aus Radius und Masse kriegst du die Dichte raus. Das heißt, sie haben jetzt erstmal alle geguckt, wie viele Planeten gibt es überhaupt, ja, wo man diese beiden Werte ausreichend gut kennt. Und dann haben sie geschaut, natürlich, du musst natürlich auch über den Stern ausreichend Bescheid wissen. Und sie haben ja gesagt, sie beschränken sich mal auf sonnenähnliche Sterne. Das heißt also, die den gleichen Spektraltyp haben wie unsere Sonne. Also im Großen und Ganzen so im Verhalten, was so Temperatur, Größe, Masse angeht, vergleichbar mit der Sonne sind. Und jetzt haben sie mal nach diesem ersten Filterdurchlauf sind sie übrig geblieben mit 22 Planeten, die halt so, ja, erdähnlich sind im weitesten Sinne. Also jetzt wirklich halt im feste Oberfläche haben, Eisenkern haben und entsprechende Sterne umkreisen. Und die haben sie dann für ihre Untersuchung herangezogen. Jetzt haben sie, natürlich, das Problem ist, dass du halt irgendwie, es gibt halt wahnsinnig viele Sterne. Ja? Und es ist bei Weitem nicht so, dass du von allen Sternen ausreichend viele Daten hast über die Zusammensetzung. Und sie haben jetzt dann, das war halt schon einer der wirklichen, der durchaus arbeitsintensiveren Teile dieser Forschungsarbeit, dass sie erstmal aus allen möglichen Datenbanken halt alle möglichen Daten über die entsprechenden Sterne zusammengetragen haben und geschaut haben, ja, was sind denn jetzt da für Elemente genau drin in den Sternen, die man kennt, also Kohlenstoff, Sauerstoff, Magnesium, Silizium, Eisen, genau das Zeug, aus dem eben Planeten, Krusten und Kerne bestehen. Das ist ja alles Silizium-Eisen-Verbindungen im Wesentlichen. Jetzt haben sie das alles rausgesucht aus den Datenbanken. Und dann kam der theoretische Schritt, da habe ich lange gebraucht, um das im Paper zu verstehen, weil das überhaupt nicht so mein Gebiet ist, aber sie haben im Wesentlichen ein Computermodell, ein chemisches Modell gebastelt, um ausgehend von der Menge an Elementen, die man tatsächlich beobachten kann in den Atmosphären von Sternen, zu berechnen, wie würden denn das ganze Zeug aussehen, das da früher um den Stern herumgekreist ist und auf den Stern gefallen ist, wie würde das aussehen und wie würden sich daraus dann Planeten bilden. Also im Wesentlichen haben sie eine Computersimulation gemacht, die dir sagt, wenn du einen Stern hast, der so ausschaut, dann entstehen daraus so Planetenbausteine, die so und so viel Eisen enthalten. Das war quasi so das Endresultat von dem Ganzen.
Aber in der Vergangenheit, ne? Also zurückgerechnet.
Genau, also du hast halt, ich habe es quasi nicht exakt, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber so habe ich es nicht im Detail verstanden, aber im Wesentlichen, also der Input des ganzen Prozesses sind Beobachtungen von Sternen, wo du sagst, okay, in dem Stern können wir in der Atmosphäre vom Stern sehen wir so und so viel Kohlenstoff, so und so viel Magnesium und so weiter. Das ist der Input. Dann kommt diese Simulation, die halt schaut, okay, wenn das im Stern drin ist, wie muss dann das ausgeschaut haben, was früher diesen Stern umkreist hat, ja, also diese ganzen Felsbrocken, Staubteilchen, das ganze Zeug, was ist da rumgekreist um den Stern Ja, und wie viel, sie haben da quasi den Eisengehalt im Wesentlichen als Parameter genommen. Und den dann eben auch wieder, weil ja aus diesen Planetenbausteinen, wie der Name sagt, Planeten entstehen, ja, kannst du dann eben auf den Eisengehalt der Planeten schließen. Sie haben das Ganze kalibriert, eben mit der Sonne, die wir besonders gut beobachten können, und die Erde, die wir auch recht gut beobachten können. Und in dem Fall kommst du halt zum Beispiel, also aus dem Modell sagte eben von der Sonne, sagte vorher 33,2% Eisen, was halt im Wesentlichen dem gemessenen Eisen oder dem abgeleiteten Eisengehalt der Erde, der liegt bei 32%. Also da stimmt es recht gut überein.
Wow, die Erde hat ein Drittel Eisen.
Ja, das ist der Kern, der Metallkern, also das ist ja Eisen, ja, Nickel, aber der metallische Kern der Erde, der ist so groß wie der Mond.
Der ist riesig, ja, Wahnsinn.
Und das erzähle ich immer gern bei Vorträgen. Also der ist so groß wie der Mond und so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Das heißt, unter unseren Füßen ist ein metallischer Mond, der so heiß ist wie die Sonne. Ja. Das ist beeindruckend. Also,
Man ist sich dessen nicht bewusst, ja. Ich meine, man muss sich das noch nicht da permanent bewusst sein.
Finde ich schon.
Glühender Eisenkern, der Größe des Mondes unter unseren Füßen schlummert. Aber
ist ja auch wichtig, dass das da ist, das Teil, ja. Aber sonst gibt es das alles nicht.
Sonst wären wir nicht da, wenn das Ding nicht da wäre. Ja. Aber das heißt, die haben quasi aus der Zusammensetzung der Sternatmosphären, der Sternhüllen, haben sie versucht, das Protoplanetensystem, diese Scheibe, diese protoplanetare Scheibe irgendwie zu rekonstruieren.
Genau genommen schon, aber quasi jetzt, wenn wir jetzt die ganzen Details überspringen, haben sie halt dann im Wesentlichen abgeleitet den Eisengehalt
der entstehenden Planeten schon.
Genau.
Nicht schlecht, ja.
Und jetzt haben sie hier eben, das war halt das eigentliche Ergebnis, sie haben halt diese zwei Werte gehabt, nämlich einmal eben diese Eisenmenge, die du aus der Beobachtung der Sterne ableiten kannst, und das andere die Dichte, die du aus der Beobachtung der Planeten ableiten kannst. Das heißt, du hast zwei Beobachtungsgrößen, die halt wirklich durch reale Beobachtungen bestimmt werden können, die nicht voneinander abhängen. Ja, also die Beobachtung des Sterns ist ganz unabhängig und läuft anders als die Beobachtung des Planeten. Ja, also die hängen nicht zusammen, diese beiden, aber sie hängen halt physikalisch, astronomisch zusammen, ja, weil halt, oder sie sollten zusammenhängen. Das war die These, dass das zusammenhängt, ja, die Verbindung zwischen dem Stern und dem Planeten. Und die haben jetzt quasi diese beiden vorerst unabhängigen Werte genommen und geschaut, ob sie zusammenhängen, und das tun sie. Das war das. Sie haben wirklich eben eine klare Korrelation zwischen den chemischen Eigenschaften des Sterns und den geologischen Eigenschaften, sag ich mal, des Planeten gefunden.
In den echten Beobachten oder in Beobachtungen oder in ihrem Modell?
Nein, in den echten Beobachtungen. Sie haben dieses Modell, das haben sie gebaut halt, um diese Beobachtungen quasi vergleichbar zu machen, ja, um aus den Sternbeobachtungen eine Zahl abzuleiten, die du halt dann mit den Planetbeobachtungen in Verbindung bringen kannst. Aber die Daten, die sie verwendet haben, das waren halt diese 22 Planeten am Anfang, ja, und haben halt wirklich gezeigt, du kannst halt wirklich aus der Beobachtung des Sterns ableiten, wie die chemische Zusammensetzung des Planeten ist, der ihn umkreist. Das sind doch ein paar mehr Details drin in dieser Arbeit, also da geht es ja noch geschaut, hängt jetzt zum Beispiel die Zusammensetzung von der Strahlung des Sterns ab, ja, weil wenn du vielleicht einen Stern hast, der da extrem hochenergetische Teilchen rausschmeißt, ja, und extrem heiß ist, dann kann das vielleicht einen Einfluss haben, ja, aber haben sie gesagt, ja, das beeinflusst das alles nicht, sondern es ist wirklich so, diese beiden Größen, die korrelieren sehr gut, und das ist halt, es ist jetzt kein revolutionäres Ergebnis, das hat man vorher schon durchaus vermuten können, dass dieser Zusammenhang existiert, aber, und das war halt das Besondere, dass es noch nie so eindeutig abgeleitet werden konnte, weil halt die meisten Methoden, die haben das halt irgendwie anders gemacht, also die haben dann quasi so Planetensysteme als Ganzes betrachtet, ja, oder halt nur die Metallizität allgemein der Sterne genommen und nicht nach den einzelnen Elementen geschaut und so. Und sie sagen, sie haben es das erste Mal quasi wirklich gezeigt, ja, du kannst, wenn du die Relative Abundance, wie heißt denn das auf Deutsch, der Fachausdruck?
Wie viel?
Die Element Abundance.
Häufigkeit heißt
Häufigkeit,
das, glaube ich.
Ja.
Elementhäufigkeit.
Also genau. Also aus der Elementhäufigkeit in Sternen kannst du halt dann quasi wirklich auf den Aufbau der Planeten schließen. Ja, also jetzt natürlich nicht mit innerhalb von Fehlergrenzen und nicht eindeutig und so weiter, aber es funktioniert und das ist halt durchaus wichtig, ja, weil wir halt auf absehbare Zeit noch nicht die Planeten so genau sehen können, um das direkt rauszufinden, ja. Mhm. Wir können nicht direkt sagen, okay, der Planet, der ist jetzt, hat jetzt hier irgendwie so und so viel Kilometer Kruste und so viel Kilometer Mantel und alles. Also das sind alles Dinge, die wir aus der Ferne so schnell nicht bestimmen werden können, ja, weil uns die Teleskope fehlen, die zu gut sind, um das zu machen. Aber mit der Beobachtung der Sterne und Sterne beobachten geht ganz gut mit den diversen Teleskopen, kann man halt da zumindest besser bestimmen, was da dieses Ding eigentlich umkreist. Und das ist schon was wert, wenn das...
Ja. Und das Einzige, was man quasi wirklich vom Planeten beobachtet, ist die Dichte, also die Masse und der Radius. Und aus dieser Dichte dieser 22 Planeten haben sie das ihr Modell quasi auch getestet und kalibriert. Und die Zusammensetzung des Planeten kommt aber aus dem Modell
genau, rekonstruiert, also quasi. Ja. Der Stern sagte halt dann jetzt quasi, wie viel Eisen da jetzt drin ist, wie groß halt dann, da kannst du schauen, wie groß der Eisenkern ist, weil das Eisen ist ja dann hauptsächlich im Kern. Ja, also es ist in der Kruste auch ein bisschen was, aber wesentlich ist es im Kern. Das macht halt schon einen Unterschied. So, wenn du dir anguckst, zum Beispiel den Merkur, ja, der Kern vom Merkur hat auch einen Eisenkern, der ist fast so groß wie unser Kern, aber der Merkur ist winzig. Das heißt, der Merkur ist im Wesentlichen nur ein Eisenkern mit ein bisschen Staub obendrauf, ja. Und wir wissen immer noch nicht genau, warum das so ist, wo seine Kruste hingekommen ist oder warum der so ausschaut. Also das sind schon interessante Sachen, die man da rausfinden kann. Also natürlich muss man dann auch die entsprechenden Sterne genau beobachten. Das ist halt das Problem, ja, weil du kannst halt mit so einem Teleskop, wie Kepler es war, ja, vergleichsweise einfach viele, viele Sterne auf einmal beobachten und gucken, ob die sich periodisch verdunkeln. Weil so entdeckt man ja die meisten Planeten. Wenn von uns aus gesehen, dass so ein Planet vorm Stern vorüberzieht, wird der ein bisschen dunkler, weil ein bisschen Licht blockiert wird. Das geht recht, da brauchst du nur Helligkeiten messen. Das geht recht einfach. Und dann hast du da irgendwie 1000 Planeten gefunden, aber 1000 Sterne, über die du nichts weißt. Ja, außer wo sie sind und wie hell sie sind. Aber da musst du wieder ein anderes Teleskop nehmen und wesentlich länger und ausführlicher beobachten und ausführlicher Daten bearbeiten, um halt die chemische Zusammensetzung des Sterns rauszufinden. Das heißt, das Nadelöhr quasi ist da auch die Charakterisierung der Sterne. Und ich habe viele von meinen früheren Kolleginnen und Kollegen aus Jena und der Sternwarte in Tautenburg, was quasi gleich nebenan ist, die haben genau an dem gearbeitet. Also die haben auch alle quasi Verbindungen zur Planetenforschung gehabt, aber die haben halt hauptsächlich daran gearbeitet, die Sterne besser zu charakterisieren, weil von diesen Eigenschaften der Sterne es dann eben abhängt, was man über die Planeten rausfinden kann.
Und war auch irgendwie der Abstand der Planeten zum Stern ein Thema?
Also die haben mit Habitabilität oder sonst irgendwas haben die sich gar nicht beschäftigt, also wie warm es da jetzt ist oder ob es lebensfreundlich ist, sondern die wollten einfach nur halt man kann vermutlich, wenn ich jetzt irgendwo in den im Anhang, im Methodenteil oder sowas schaue, was für welche das sind, dann kann man rausfinden, wie weit die weg sind, aber da ging es jetzt nicht darum, über irgendwelche Aussagen über Lebensfreundlichkeit zu treffen.
Ja, aber auch zusammensetzungstechnisch, na, wenn du jetzt sagst, dass zum Beispiel der Merkur, weil er extrem nah an der Sonne dran ist, eine andere zusammen oder einen anderen Aufbau hat,
ja,
als ein Planet wie die Erde, ne?
Dass halt die
das
Frage,
auch mit reinspielt.
Das ist halt die Frage, ob dieser Aufbau des Merkur wirklich vom Abstand abhängt. Das wissen wir ja nicht. Also es ist durchaus plausibel, weil kann sein, dass halt irgendwie, was weiß ich, die Sonne das weggebrutzelt hat oder sonst irgendwas war. Keine Ahnung. Was ist so da, ich glaube, das aktuell Favorisierte ist, dass da die Kollision war, die im Wesentlichen den Mantel und die Kruste abgetragen hat. Aber wer weiß, ob das überhaupt mit dem Abstand zusammenhängt. Also das haben die nicht gemacht, meines Wissens nach ist durchaus was noch gemacht werden kann, vermutlich noch gemacht werden wird. Würde mich wundern.
Aber braucht man natürlich wieder noch größere Samples, wenn man noch einen Parameter einführt von dem, was abhängen soll.
Ja,
ne?
Das sagen die auch, dass jetzt in Zukunft, also es laufen ja, also es sind ja hier, die NASA hat ja, glaube ich, schon manchmal das 2018 TESS gestartet, so ein Weltraumteleskop, das halt speziell dazu da ist, Planeten, bekannte Planeten zu charakterisieren. Jetzt gab es Cheops von der ESA und ist vor kurzem, nicht, wie heißt das, was vor kurzem gestartet ist, von der ESA, wo auch irgendwie Österreich beteiligt ist. Wie hieß denn das Teil?
Cheops.
Das war Cheops? Mhm. Gab es da nicht ein anderes, ein neues? Bin mir nicht ganz sicher.
Ein noch neueres.
Ja, vielleicht täusche ich mich auch, ja. Aber wie gesagt, Cheops ist auch so ein Teil.
Ariel gibt es auch noch,
richtig, aber das ist noch. Das kommt erst, das genau. Ist, dann haben genau, sie es beschlossen, dass Ariel kommt oder irgendwie sowas.
Ja, genau, ja. Genau.
Aber Cheops, genau, ist auch so ein Teleskop, das halt dazu da ist, nicht jetzt unbedingt dazu da ist, neue Planeten zu entdecken, sondern eben die, die wir schon kennen, genauer zu kennen. Mhm. Ja, und mit all diesen Teleskopen, das schreiben die auch am Ende ihrer Arbeit, kriegen wir mehr Daten und dann kann man das alles besser kalibrieren und dann kann man dann eben auch mit noch mehr Parametern reingehen.
Ja, aber es ist wirklich so, dass sie das Ziel ist, einfach Sterne so gut wie möglich zu charakterisieren in ihren chemischen Eigenschaften und sich dann die herauszusuchen, die aufgrund ihrer bestimmten chemischen Eigenschaften eher Gesteinsplaneten haben könnten,
die
umkreisen.
Das ist ein Ziel. Also mein Prinzip ist natürlich einfach gut zu wissen. Wir wollen es halt wissen, wie der Zusammenhang ist, weil dann verstehen, wir besser, wie Planetenentstehung und alles funktioniert. Aber natürlich, wenn du jetzt speziell auf der Suche bist, eben nach Sternen, die von Gesteinsplaneten umkreist werden, weil du vielleicht speziell auf der Suche bist nach Planeten, die erdähnliche Bedingungen haben können, klar, dann brauchst du halt, dann musst du halt irgendwie ausfiltern, weil du kannst eben, es gibt ja viele, viele Sterne in unserer Milchstraße, dass du kannst nicht irgendwie alle 200-300 ja. Milliarden durchschauen, sondern dann brauchst du irgendeinen Filtermechanismus und das wäre dann genauso einer, ja.
Und haben Sie auch gesagt, welche chemischen Eigenschaften die sind, die es quasi dann wahrscheinlich machen? Oder ist die Sonne so ein typischer Stern in ihren chemischen Eigenschaften, der einen Rocky Planet hat?
Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, diese ganze Modellierung, die haben sie schon früher in einem anderen Paper vorgestellt. Das habe ich dann natürlich nicht gelesen, ja. Weil ich gedacht habe, da kenne ich mich eh nicht aus, also chemische Modellierung und alles.
Das hilft sowas. Auch nichts mehr.
Genau.
Aber, noch ein theoretisches Paper.
Aber wenn ich mir so anschaue, also wenn ich jetzt hier schaue, das ist ein Diagramm, wo diese beiden Größen eben aufgetragen und korreliert sind. Die reichen da quasi so dieser Prozentsatz an Eisen, der bei der Erde ja bei so 32 liegt rund. Die Planeten, die da in dem Sample drin sind, das geht so von, wenn ich das so aus dem Diagramm per Auge abschätze, von ja so 29 bis 36%. Ja, also beziehungsweise hier noch andere. Also das reicht so. Die Erde ist da schon ziemlich mittig in dem Sample drin. Was immer das jetzt auch heißen mag. Also es gibt dann
was vielleicht ein Selektionseffekt ist, weil sie es ja an Sonne und Erde kalibriert haben im Modell, oder?
Möglich, aber...
Ja. Aber ist es vielleicht einfach wirklich so, dass wir halt einfach so stinknormal sind, oder?
Ja, gut, das ist ja, dass die Sonne jetzt kein außergewöhnlicher Stern ist. Also sie ist halt insofern außergewöhnlich, dass sie... Sie ist schon insofern außergewöhnlich, weil sie ja nicht zu den... Sie gehört halt zu den gelben Zwergsternen und von denen gibt es jetzt nicht so viele. Also die, wenn wir quasi so ein Wald- und Wiesenstern wären, dann wären wir ein roter Zwerg.
Mhm. Ein Gänseblümchenstern.
Genau. Also die sind ja die absolute...
Wir sind schon mehr eine Sumpfdotterblume vielleicht. Genau.
Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Prozentsatz ist. Ich habe das mal für irgendein Buch, habe ich glaube ich mal diese Zahlen rausgesucht. Aber die roten Zwergsterne sind die absolute Mehrheit aller Sterne, sind rote Zwerge. Ja. Also wir mit unserem gelben Zwerg als Sonne sind da schon ein bisschen außergewöhnlich. Also was dann vielleicht auch ein Hinweis sein könnte... dass halt dann vielleicht nicht alle Sterne gleich gut geeignet sind, um von lebensfreundlichen Planeten umkreist zu werden, ja. Weil, aber gut, das ist so, diese Art von Statistik ist immer kritisch, weil dann...
Spekulationen basierend auf 1.
Ja, vor allem, wenn man sich dann immer so einen Zirkelschluss reindenkt, ganz leicht. Also zu sagen, irgendwie, wenn Leben bei roten Zwergen häufig wäre, dann müssten wir eigentlich auch einen roten Zwerg umkreisen und weil wir keinen roten Zwerg umkreisen, können wir daraus irgendwie schließen, dass Leben bei roten Zwergen nicht häufig ist und sowas. Also das sind dann irgendwie... Sowas halt kann man logisch...
Statistik, das geht halt nicht.
Ja, ne? Man kann schon, wenn man das wirklich probiert, halbwegs seriös zu machen, kann man mit dieser Art von Argumentation was anfangen, aber meistens endet es nicht gut, wenn man diese Art von Argumentation benutzt.
Ja, sag mal, weißt du, wie viele Planeten es eigentlich mittlerweile gibt?
Ja, also geben kann ich ja nicht entdeckte. Sagen, ich kann ja sagen Bekannte.
Bekannt, ja.
Also es ist ja schön, Milliarden. Dass du mich so ein bisschen einschätzt. Aber
sagen wir, Gott, Florian, wie viele Planeten gibt es in unserer Milchstraße? Wie viele hat man schon entdeckt? Was ist der Count?
Ich meine, es müssen es nach 4.400, schau mal. Oh, na, hier, also es gibt eine schöne Seite, wer das wirklich wissen will, exoplanet.eu. Kann man sich leicht merken. Oder exoplanet.eu, kann man sich auch deutsch merken, je nachdem, wie man es gerne haben will. Das ist eine schöne Seite, wo halt wirklich alle Daten drin sind.
Wo nur die europäischen Exoplaneten
sind? Nein, das wird halt von verschiedenen, ich weiß gar nicht, wer es organisiert. Ich glaube, das haben mal im, machen die das ist ein europäisches Projekt, glaube ich. So, das sind, ist egal, aber die Daten sind die gleichen. Die NASA hat auch solche Seiten, aber ich nehme mal über exoplanet.eu, weil das merke ich immer am leichtesten. Bei der NASA muss ich immer suchen, bis ich die passende Seite finde. Und da kannst du sagen, hier, also 24. Februar, das war jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, ja, da ist der Stand 4.687 Planeten.
Cool. Und wie viele davon sind erdähnlich?
Ach Gott, das wissen wir nicht. Also die felsigen Planeten kann man sagen, aber das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen. Da müsste ich wieder irgendwie eine eigene, da müsste jetzt irgendwo...
Da machen Sie schon so einen Counter und dann tun Sie nicht einmal irgendwie sie ein bisschen in verschiedene Kategorien.
Wahrscheinlich gibt es das eh auch. Ich müsste hier irgendwie, weil ich habe dir schon, ja. Du hast die Diagramme, was habe ich jetzt hier? Ich könnte jetzt hier...
Aber es sind nicht so viele, ne? Es sind ungefähr so 50 oder so.
Das kannst du echt nicht sagen. Also ich müsste jetzt hier, was habe ich hier? Da ist die Planetenmasse aufgetragen. Das müsst ihr dann noch auftragen, die Halbachse. Man kann sich da rumspielen und die ganzen Daten in Diagramme eintragen lassen und sich das anzeigen. Das geht schon, aber es ist tatsächlich, also ich meine, es ist, die meisten Planeten, die wir kennen, sind halt, ja, ich glaube, wir sind so, die heißen Jupiter, also diese großen Übergasriesen, die mehr Masse als Jupiter haben, die wir am Anfang quasi fast ausschließlich entdeckt haben, da wissen wir mittlerweile, das war tatsächlich so ein Beobachtungseffekt, weil die halt sehr leicht zu finden sind, die sind selten. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat, vielleicht schaue ich doch mal noch zur NASA-Seite. Das heißt NASA.
Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass so Neptunartige Planeten eigentlich die häufigsten das sind, zumindest von denen, die wir gerade so entdeckt haben oder die wir entdecken können am leichtesten.
Klingt nicht unvernünftig, ja, weil das ist halt gerade so.
Es ist wahrscheinlich eine Kombi aus noch relativ leicht zu entdecken, aber häufig
Ach, schau, genug. Hier.
Vielleicht jetzt sind es nicht die häufigsten, aber genau, in der Kombination.
Dann verweise ich jetzt doch nochmal auf die NASA-Seite, das heißt exoplanets.nasa.gov und da kriegt man auch, also die haben auch hier 4.000 und ein paar zerquetschte Entdeckungen und die haben auch noch irgendwie 5.700 Kandidaten mit aufgeschrieben und tatsächlich haben sie es hier nach Typ noch mal direkt auf der Startseite aufgeschlüsselt. Da ist eben hier Gasriese 1.362, Neptun ähnlich 1.479, du hast recht gehabt, das ist die Mehrheit, Supererden, also feste Oberfläche, aber mehr Masse
genau, als bessere Erden.
Also halt irgendwie feste Oberfläche, aber mehr Masse als die Erde. Also sowas, was es bei uns nicht gibt in unserem System. 1342 und erdähnlich im Sinne von eben ungefähr Erdmasse, also zwischen Erd- und Marsmasse und feste Oberfläche, 163.
Okay, also doch jede Menge, ja.
Ja, aber halt doch in der Minderheit, ja.
Ja, ja. Naja, halt schwer zu finden, ne? Also klein, dicht, blockieren nicht viel Licht, machen den Stern, bringen den Stern nicht viel zum Wackeln, ist klar, ja, dass die in der Minderheit sind. Das ist halt die Frage, wie viele können wir davon überhaupt entdecken? Und das muss man halt dann normalisieren.
Du weißt ja, wie sensitiv deine Instrumente sind und kannst sagen, okay, wenn jetzt jeder Stern 10 Gasriesen und 5 erdähnliche hätte und die dann mit der und der Entfernung verteilt sind und so weiter und zu dem und dem Zeitpunkt sichtbar sind, wie viel müssten wir dann finden mit unserem Instrument und wie viel haben wir tatsächlich gefunden? Und dann kannst du halt irgendwie daraus abschätzen, ob die jetzt quasi unterrepräsentiert sind oder nicht, die du tatsächlich kennst. Also solche Arbeiten gibt es sicher, aber weiß ich jetzt nicht auswendig, was da die Ergebnisse sind. Ja, aber auch Sterne sind wichtig, wenn man Planeten erforschen will.
Mhm. Ja, cool. Und sie haben eine chemische Beziehung zueinander.
Genau, ja, so wie Menschen ja auch. Unsere Beziehungen sind ja auch chemisch. Also nicht nur, aber auch.
Hauptsächlich vielleicht. Wer weiß.
Ja, das war meine Geschichte.
Ja, coole Sache. Sehr spannend.
Dankeschön. Dann musst du schauen, dass du nächste Woche wieder was findest. Nächstes Mal.
No pressure. Ja.
Wird schon wieder irgendwas passieren, was man erzählen kann.
Ja, sicher. Es passiert immer was im Universum. Genau. Was ist denn auf der fragentechnischen Seite so passiert? Ja,
einiges. Und ich fange gleich mit einer schönen Frage an. Das ist eine Frage, die ist für dich. Die nehme ich mal für dich, ja. Und zwar fragt uns Marlene, die unseren Podcast super interessant findet. Und sie hat eine schöne Frage, die sagt, wenn man eine Rakete von der Erde losschickt und dann immer weiter nach oben, auf was wird sie treffen?
Ah, das kommt darauf an, wo man sie hinzielt.
Ja, kommt die Rakete, auf weitere Galaxien, Marlene, auf Planeten und so weiter.
Also, ja, genau. Also auf andere Planeten, also wenn man die Rakete einfach so hoch schickt, ist natürlich die wahrscheinlichste Option, dass sie auf gar nichts trifft, weil der Weltraum sehr, sehr leer ist und da ist einfach sehr, sehr viel Raum zwischen den Dingen. Und wenn man mit der Rakete aber irgendwo hinfliegen will, also wenn man ein Ziel hat, muss man das natürlich einprogrammieren, so eh klar, trifft man auf die Planeten und dann auch auf sehr lange Zeit nichts, gar nichts. Also mit einer Rakete zum Mars, wissen wir mittlerweile schon, dauert ungefähr 7 Monate. Zum Mond sind es nur 3 Tage, also der Mond ist ja wahnsinnig nah an uns dran, unser Nachbar. Und die anderen Planeten dementsprechend ein paar Jahre. Zum Pluto, dem Zwergplaneten, ganz, ganz draußen. Zudem hat New Horizons wie viel? 15 Jahre gebraucht oder so irgendwie?
Also, bisschen weniger, glaube ich. Aber
bisschen weniger, 12, irgendwie so. Ne? 10 bis 15 Jahre, irgendwie so, ja. Braucht man mit einer Rakete. Die Voyager-Raumsonden, die in den 70er Jahren gestartet sind, also vor gut 40 Jahren mittlerweile, die sind auch noch nicht aus dem Sonnensystem draußen. Und zum nächsten Stern außerhalb des Sonnensystems, und nicht zur Sonne, würde man mit einer landläufigen Rakete ungefähr 20.000 Jahre brauchen.
Und dann ist also erst beim nächsten Stern.
Ein bisschen Geduld. Das ist dann nur der nächste Stern, genau.
Ja, also
der 4 Lichtjahre ungefähr von uns entfernt ist. Und von anderen Galaxien, davon reden wir überhaupt nicht, ne?
Ja, also ich rede jetzt doch mal davon noch, weil irgendwie, nein, aber ich weiß nicht, falls Marlene diese Frage einfach so gemeint hat, quasi wie halt so die Struktur des Universums ist, vom Kleinsten zum Großen, dann ist es wirklich, wenn wir jetzt hier von der Erde losfliegen, dann, also wie gesagt, treffen wird sie mit, wenn man jetzt sich nicht wirklich aktiv bemüht, dann trifft man nichts im Universum. Weil es halt wirklich wahnsinnig groß ist und in erster Näherung komplett leer ist. Ja? Also das bisschen, was drin ist im Universum, ist im Vergleich zur Größe des Universums vernachlässigbar gering. Also wenn man irgendwas konkret treffen will im Universum, muss man sich bemühen. Und wenn man sich nicht bemüht, dann verpasst man zuerst die Planeten des Sonnensystems. Dann verpasst man, wie du gesagt hast, nach ein paar 10.000 Jahren den ersten Stern in unserer Nachbarschaft und wenn man noch irgendwie ein paar, wahrscheinlich irgendwie Millionen Jahre lang weiterfliegt, verpasst man dann noch alle anderen Sterne unserer Galaxie und dann ist man im intergalaktischen Raum und da ist erstmal sehr, 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 sehr lange nichts. Ja, also genauso lang, wie man vorher unterwegs war und an den ganzen Sternen vorbeigeflogen ist, fliegt man dann an absolut nichts vorbei. Und wenn man großes Glück hat, fliegt man vielleicht irgendwann mal in der Nähe einer anderen Galaxie vorbei und in der Nähe noch einer anderen Galaxie, also je nachdem, in welche Richtung man losgeflogen ist.
Ja, nach ein paar Milliarden Jahren, ne?
Genau. Vielleicht. Also je nachdem, wo man losgeflogen ist, kommt man vielleicht an der Andromeda-Galaxie vorbei oder an den Magellanschen Wolken vorbei oder an der Dreiecksgalaxie vorbei. Und dann irgendwann, wenn man noch ein paar Milliarden Jahre unterwegs gewesen ist, dann ist man im Raum zwischen den Galaxienhaufen. Ja, dann ist man quasi aus der lokalen Gruppe an Galaxien aus diesem Haufen raus und dann ist man in noch größerem Nichts, ja, wenn das Sinn macht, diese Formulierung, und fliegt halt dadurch Nichts drauf und sieht vielleicht in weiter, weiter Ferne den einen oder anderen Galaxienhaufen stumpf vor sich hinleuchten, aber ja, im Wesentlichen und irgendwann, keine Ahnung, weiß nicht, stößt sie ans Ende des Universums und geht kaputt.
Genau, steckt man fest in der Glaskuppel, die außen rundherum ist. Ja. Da gibt es ein gutes Video auf YouTube, wenn man seine Geschwindigkeit ganz genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber immer wieder verdoppelt, also alle paar Sekunden oder was verdoppelt man seine Geschwindigkeit. wie lange würde man brauchen zu den verschiedenen Dingen da draußen im Universum. Und man würde natürlich dann ziemlich schnell sich der Lichtgeschwindigkeit nähern. Und wenn man tatsächlich sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann kann, oder sogar mit Überlichtgeschwindigkeit, wenn man da jetzt irgendwie
in die
Richtung geht mit Warp und so weiter, dann vergeht ja die Zeit für einen selber langsamer, viel langsamer im Vergleich zum Rest des Universums. Und dann könnte man diese riesigen Entfernungen tatsächlich zurücklegen in einer Lebenszeit. Es wäre nur im Rest des Universums wären natürlich schon Milliarden und Milliarden von Jahren vergangen. Ja. Mal schauen, ob ich den Link noch finde zu diesem Video. Das ist ganz gut gemacht
eigentlich. Ja, also im Prinzip, das müssen wir auch mal in einer Extra-Folge besprechen. Ich glaube, da hat uns auch jemand gefragt, das muss ich dann nochmal raussuchen, diese Frage. Es ist ja auch, wenn man jetzt von Science Fiction absieht, also für einen selbst, ja, wenn ich ausreichend schnell bin und ausreichend nahe an der Lichtgeschwindigkeit bin, dann kann ich auch quasi jetzt hier in die Rakete einsteigen und dann sind für mich irgendwie, weiß nicht, 10 Jahre vergangen und ich steige am anderen Ende der Milchstraße wieder aus. Ja, nur ist halt für den Rest, die sich nicht so schnell bewegt haben, sind halt irgendwie ein paar 100 Millionen Jahre vergangen. Ja, weil halt die, also man könnte, wenn man wirklich beliebig viel Energie zur Verfügung hat und es schafft, diese Energie irgendwie in Antrieb umzuwandeln, dann kann man im Prinzip in einer Lebenszeit beliebig weit durchs Universum reisen. Aber es ist halt quasi, die Zeit vergeht halt nur für einen selbst dann so langsam, für alle anderen vergeht sie so schnell, für alle anderen vergeht sie dann deutlich langsamer. Aber das müssen wir mal, besprechen wir mal in einer eigenen Folge, wenn ich die Frage rausgesucht habe. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einer anderen schönen Frage, die durchaus, wie ich dann festgestellt habe beim Lesen, nicht so einfach zu beantworten ist. Ja? Sie kommt von Edgar, der von sich schreibt, dass er schon ein bisschen älter ist, hat aber nicht dazu gesagt, wie alt, also was weiß man? Je nachdem, also manche
20.
Manche halten ja auch uns für schon etwas älter. Aber Edgar auf jeden Fall hat ein Problem mit Photonen. Ja? Er hat ein Photon, das hat er Kuno genannt, warum auch immer, das von einer Galaxie abgestrahlt wird, mit einer gewissen Energie. So, er hat gesagt, ein Röntgenphoton, ja, also auch sehr viel Energie und sehr kurze Wellenlänge. Und jetzt fliegt das durchs Universum und kommt bei uns an und dann ist es ein Infrarotphoton mit einer sehr viel größeren Wellenlänge. Ja, und er fragt sich jetzt, wo ist diese Energie hin? Ja, wer hat die Energie verloren? Wo ist die Energie verloren? Was ist da passiert? Ja. Das will er wissen. Hast du da was? Es ist nicht ganz trivial, die Antwort, aber vielleicht hast du die triviale Antwort gefunden, die ich irgendwie nicht gefunden habe.
Naja, die trivial mehr oder weniger. Die naheliegende Antwort ist irgendwie, ging in die Expansion des Universums hinein. Oder die Expansion des Raums, gegen die das Licht quasi anfliegen muss, hat dem Lichtteilchen die Energie geraubt.
Also landläufig wird es, stimmt eh, was du sagst. Ich glaube, es ist nur, wenn man es quasi nicht mit Energie, sondern mit Wellenlänge erklärt, ist es, glaube ich, leichter zu sehen. Das ist die übliche Erklärung, die ich auch für sehr, eigentlich bis jetzt immer für ausreichend gehalten habe, aber Edgar hat sie nicht gereicht und tatsächlich, wie ich herausgefunden habe, kann man noch mehr dazu sagen. Also du hast eine gewisse Wellenlänge, ja, und da das Universum sich halt ausdehnt, ja, werden halt auch die Wellenlängen quasi gestreckt, ja, und dann sind sie halt länger. So, aber was halt das Gleiche ist, was du gerade gesagt hast mit der Energie, ja, nur halt auf Wellenlänge bezogen, ja, weil das hängt ja direkt zusammen. Je kürzer die Wellenlänge, desto mehr Energie und umgekehrt. So, aber im Prinzip stimmt es ja schon, weil wenn wir dieses Photon bei uns messen mit einem Messgerät, das ist ja ein physisches Photon, das irgendwo hier aufschlägt und wir messen dann diese Energie, also die ist ja quasi eine reale Menge an Energie und die Menge an Energie, die es jetzt hat, wenn wir es messen, quasi ist weniger als die Energie, die es hatte, als es abgestrahlt wurde und wo ist die Energie hin? Und ich habe da einen schönen Artikel gefunden, den verlinken wir euch, weil der ein bisschen länger ist, aber das sind zwei Dinge, die man da berücksichtigen muss. Das erste ist die Relativitätstheorie und das zweite ist das Noether-Theorem. Und damit diese Folge nicht 5 Stunden dauert, werde ich probieren, das sehr kurz zu machen. Also das Erste ist...
Beim Wort Noether-Theorem, da klingeln schon die Alarmglocken bei mir. Dauert länger.
Nein, nein, keine Sorge, ich mach's kurz. Aber das Erste ist, du hast quasi... das mit der Ausdehnung des Raums und so weiter ist alles, das stimmt alles, aber man kann sich's auch anders vorstellen. Ja, weil im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass wenn du jetzt wir uns betrachten und die ferne Galaxie, dann ist da eine Relativbewegung. Ja, also wenn wir uns als ruhend betrachten, bewegt sich die ferne Galaxie relativ zu uns. Jetzt werden vielleicht einige Puristinnen und Puristen einwenden wollen, dass ja die Galaxie sich gar nicht wirklich bewegt, sondern das Universum sich dazwischen ausdehnt und so weiter und der Raum die Galaxie mit sich trägt, was korrekt ist. Aber jetzt quasi, wenn wir jetzt wirklich uns auf diesen Standpunkt zurückziehen, wir sind hier, da ist die Galaxie und Licht geht von einem Punkt zum anderen, dann kann ich das absolut und auch physikalisch korrekt so betrachten, dass halt einfach diese Relativbewegung zwischen uns ist. Und dann gibt es den Doppler-Effekt, ja, weil wenn du auf der Straße stehst und die Polizei vorbeifährt, ja, und dich nicht anhält, was ich hoffe, sondern vorbeifährt mit der Sirene, dann hörst du ja auch, wie sich der Ton verändert. Ja, da ändert sich auch die Wellenlänge der Schallwelle, die du hörst. Oder?
Das, ja, ja, aber das ist ja genau das Gleiche
genau,
wie
aber vorher das ist ja nur,
mit der Expansion
aber das
der
ist
Wellenlänge.
Ja,
ne?
Genau, aber das ist
nur
ja,
eine andere Art, das zu betrachten.
Genau, aber mit der Art wird es vielleicht klarer, dass das mit der Energie gar nicht so ist, wie man glaubt, weil ja die da geht ja auch keine Energie verloren. Ja, wenn ich jetzt quasi auf dem Fahrrad hinter der Polizei herfahre oder vielleicht vor der Polizei flüchte, was weiß man, dann
und ich sage jetzt nicht, welches Szenario ich für wahrscheinlich halte.
Und dann habe ich ja quasi in Bezug auf mich gibt es dann keine Relativgeschwindigkeit zwischen der Polizei und mir. Das heißt, ich höre dann eine andere Sirene, als du sie hörst, weil du am Straßenrand stehst. Das heißt, dieser Energieverlust oder diese Veränderung der Schallwelle, das ist quasi nur ein Effekt aus der Realitätstheorie, aus der Realität der Bewegung. Ja, aber jetzt nicht unbedingt, wo wirklich Energie verloren geht. Ja? Weil aus Sicht der Galaxie schaut es wieder ganz anders aus. Also das ist eines dieser komplizierten Realitätsdinger. Und dann kommt jetzt nochmal ganz kurz das Noether-Theorem. Ich verlinke euch das Noether-Theorem, da habe ich anderswo schon ausführlich drüber gesprochen. Im Wesentlichen geht es um die Energieerhaltung, die ja all dem zugrunde liegt und aus dem er ableiten kann, dass es überhaupt erst ein Problem ist, dass da Energie verloren gehen könnte. Weil die Energieerhaltung ja bekanntlich sagt, dass Energie überhaupt nicht verloren gehen darf, was korrekt ist. Aber um zu verstehen, wo da der Punkt ist, um den es geht, muss man wissen, warum die Energieerhaltung überhaupt existiert. Ja, also warum, das ist ja, sagt ja keiner, wir hatten gesagt, dass Energie erhalten sein muss. Das ist ja, wir sehen es zwar überall, aber es
das
muss ja...
Das wissen wir doch alle, Florian, dass die Energieerhaltung aus der Homogenität der Zeit folgt.
Genau, und das hat die Frau Noether rausgefunden. Ja? Das ist ihr großes Noether-Theorem, das, wie gesagt, ich jetzt nicht im Detail ausführen werde, aber sie sagt, dass eben Erhaltungsgrößen aus Symmetrien folgen. Also wenn du irgendwas hast, und Symmetrie heißt jetzt so viel, wenn du irgendwas hast, was quasi sich nicht ändert, wenn du irgendwas tust, also zum Beispiel wie Symmetrie der Rotation heißt, also die Dinge, es ändert sich nicht, wenn ich quasi, die physikalischen Gesetze bleiben gleich, egal ob ich jetzt irgendwie nach Norden oder nach Süden schaue, im Allgemeinen, ja. Das heißt, das ist eine Symmetrie. Oder sie ändert sich nicht, und das wäre die Zeitsymmetrie, sie ändert sich nicht, wenn ich jetzt ein Experiment...
Vorher ist genauso wie nachher.
Wenn ich ein Experiment heute oder morgen mache, ist wurscht, ja. Es gelten die gleichen physikalischen Gesetze. Das heißt, ein System, wo es quasi egal ist, ob ich jetzt heute, morgen oder übermorgen hinschaue, das ist zeitsymmetrisch. Und in solchen Systemen, die zeitsymmetrisch sind, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, in solchen zeitsymmetrischen Systemen gilt die Energieerhaltung. So, das Universum ist aber nicht zeitsymmetrisch. Ja? Weil die Raumzeit ja nicht fix ist, weil die Raumzeit verformt werden kann. Und in diesem Artikel, den ich, wie gesagt, verlinke, ist das schön beschrieben mit einem Billardtisch. Ja? So ein Billardtisch wird ja gern verwendet, so zur Illustration, dass eben die physikalischen Gesetze eben tatsächlich zeitsymmetrisch sind. Ja? Weil ich kann da Billardkugeln rumflitzen lassen. Also wenn ich jetzt gerade den Teil rausschneide, wo ich sie mit dem Stock anstoße. Ja? Wenn ich sie da rumsausen lasse, dann kann ich den vorwärts und rückwärts spielen. Und das, wenn ich nicht weiß, was abgeht, dann ist alles physikalisch richtig. Ja? Also sowohl vorwärts als auch rückwärts abgespielt, zeigt dieser zeigen die Billardkugeln physikalisch sinnvolles Verhalten. Aber wenn du jetzt quasi hier einen Tisch hast, dessen Geometrie veränderlich ist, ja, also wenn du einen Tisch hast, der am Anfang flach ist und sich im Laufe der Zeit krümmt, ja, dann kannst du angeben, in welcher Reihenfolge, ob der Tisch jetzt quasi vorwärts oder ob der Film jetzt vorwärts oder rückwärts läuft. Ja, wenn der Tisch währenddessen seine Geometrie ändert. Und genau das macht das Universum. Das Universum ändert seine Geometrie und deswegen ist das Universum nicht zeitsymmetrisch und deswegen gilt streng genommen fürs Universum als Ganzes betrachtet. Ja, nur fürs Universum als Ganzes gilt die Energieerhaltung gar nicht.
Es ist aber schon ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, weil im ersten Argument hieß es, es geht ja gar keine Energie verloren.
Ja, das sind ja
und im zweiten Argument heißt es, es macht ja eigentlich gar nichts, dass Energie verloren geht. Also nein. Was jetzt?
Es ist quasi, es ist so, es geht keine Energie verloren, aber man muss gar nicht irgendwie darauf kommen, dass es ein Problem wäre, dass Energie verloren geht, weil wegen der Energieerhaltung. Also selbst wenn Energie verloren gehen würde, wäre es kein Problem. Also vielleicht wäre schon ein Problem. Aber es quasi.
Mir klingt das jetzt auch so nach so Beziehungsdynamik, so, wenn man sich streitet. So. Also erstens war es gar nicht so und zweitens wäre es auch wurscht, wenn es so wäre.
Genau so ist es, ja. Also dem Argument, was geht da ab, dass dem Photon Energie verloren geht, ja, setzt ja die universelle Gültigkeit der Energieerhaltung voraus. Ja, und diese Voraussetzung ist halt schon mal nicht richtig. Aber tatsächlich kann man das eben auch so betrachten, dass da eben gar keine Energie verloren geht. Ja, aber wenn Energie verloren gehen würde, dann wäre es, um dich zu zitieren, wurscht.
Und Photonen haben das ja überhaupt so an sich, dass man sie auf verschiedene Arten und Weisen betrachten kann, je nachdem, welche Eigenschaft einen genau interessiert, muss man das irgendwie anders sehen.
Ja, also lieber Edgar, Kuno, geht's gut.
Ja, kein Problem. Aber es ist cool, das wusste ich auch nicht, dass das eigentlich dann mit dieser Zeitsymmetrie im ganzen Universum, weil die Raumzeit nicht konstant ist, dann gar nicht mehr so.
Das halten wir geheim, um die Menschen nicht zu beunruhigen, dass die Energieerhaltung nicht gilt im Universum.
Jetzt ist es raus. Ja. Ja, coole Frage.
Ja, so, dann habe ich noch eine Frage für dich. Jetzt darfst du die Leute verwirren mit Astronomie. Die Frage haben wir nämlich gleich zweimal bekommen.
Oje.
Ja, zuerst fragt uns Monika aus München. Ja, sie verfolgt schon seit dem Winter Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und kann sich nicht erklären, warum das nicht symmetrisch ist. Ja? Also warum zum Beispiel jetzt hier am 19. Dezember, schreibt sie, ist die Sonne um 8 aufgegangen und um 4:30 untergegangen und dann jetzt hier vor kurzem am 5. Februar ist sie um 7:30 aufgegangen und um 5 untergegangen, ja, also das ist quasi abends hat sich das Ganze deutlich mehr verschoben, also als in der Früh, also der Sonnenaufgang hat sich quasi zwischen Dezember und Februar nur um 25 Minuten verschoben, der Sonnenuntergang aber um eine Stunde und andersrum beim kürzesten Tag, also wenn man jetzt Richtung Sonne geht, schaut es wieder ganz anders aus und die gleiche Frage hat auch Petra gehabt, ja, oder eine verwandte Frage, warum die Tage nach der Wintersonnenwende zuerst nur ganz wenig länger werden und dann im Februar, März die Tageslänge viel größere Sprünge macht, ja, und ich habe mir gedacht, du als Planetariumsdirektorin, die ja quasi den Tag ja die Nacht vor- und zurückspulen kannst, wie du es gerne möchtest, kannst das mit Sicherheit erklären.
Ja, das ist eine super Frage, das ist eine sehr gute Beobachtung auch und das ist, genau so ist es, also da ist auch gar nichts, da läuft nichts schief oder ist nichts Komisches dran. Es ist tatsächlich so, dass sich die Erde nicht immer gleich schnell bewegt um die Sonne und deswegen die Tageslänge sich anders verändert. Ne? Also es ist irgendwie, manchmal geht die Sonne vor und manchmal geht die Sonne nach. Ja. Wir haben ja in unserer Zeit eine Art Mittelwertzeit. Also unsere lokale Zeit ist da sind die Tage immer gleich lang, ja. Aber in der Realität sind die Tage einfach nicht immer gleich lang. Ja. Also bis die Sonne quasi den Südpunkt durchquert, bis sie das am nächsten Tag wieder tut, das sind nicht immer genau 24 Stunden oder 23 Stunden und 56 Minuten oder wie auch immer. Ja.
Also wir haben quasi der Einfachheit halber, wir haben uns quasi gedacht, wir die Sonne, auf die unsere Uhren abgestimmt sind, ist nicht die echte Sonne, sondern die Sonne, die sich scheinbar gleichmäßig um die Erde rundherum bewegt, was die echte Sonne nicht macht.
Genau, weil es die echte Erde nicht macht.
Genau, ja.
Und es sind im Grunde, also das, man nennt das in der Astronomie die Zeitgleichung, den Wert, den man quasi von der Durchschnittszeit, von der Normalzeit abziehen muss oder hinzufügen muss, um zur echten Sonnenzeit zu kommen. Ne? Und das ist auch das, man braucht das eigentlich in Wirklichkeit nur, wenn man eine Sonnenuhr daheim hat und die eine genaue Zeit von der Sonnenuhr, also eine Durchschnittszeit von der Sonnenuhr ablesen will. Weil die Sonnenuhr geht natürlich so wie die echte Sonne. Also manchmal ein bisschen langsamer und manchmal ein bisschen schneller.
Ja? Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur.
Die heitere, glaube ich, oder?
Okay.
Weil nur wenn es heiter ist, sieht man die Sonne. Naja, genau. Und die Sache ist jetzt die, dass mit dieser Zeitgleichung, also das, eigentlich ist es ein recht einfaches Phänomen, aber es ist irgendwie auch wirklich kompliziert und ich muss auch jedes Mal wieder neu drüber nachdenken. Moment mal, wie war das jetzt? Es sind zwei verschiedene Effekte nämlich, die sich da überlagern. Ja? Das eine ist das naheliegendere auch, das besser verständlichere, ist einfach die Elliptizität der Bahn der Erde. Ja, also die Erde ist im Winter, sogar also im Nordhalbkugel Winter, ein bisschen näher an der Sonne dran und bewegt sich deswegen schneller, weil sie stärker von der Sonne angezogen wird. Ja, das ist ganz normal, machen alle Planeten. Und aus dieser schnelleren Bewegung ergibt sich natürlich, dass die Sonne scheinbar anders am Himmel läuft, ne? Also langsamer oder schneller, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Ja? Und das heißt, das ist im Laufe eines Jahres bewegt sich die Erde quasi ein bisschen, wenn sie näher an der Sonne dran ist, ein bisschen schneller, dann wieder quasi normal. Und wenn sie auf der anderen Seite ist, ist sie dafür ein bisschen langsamer. Und das heißt, man hat so einen Rhythmus von einem Jahr, wo die Sonnenzeit ein bisschen hinterhergeht und ein bisschen vorausgeht. Das ist der erste Effekt. Ne? Das ist noch recht naheliegend irgendwie. Und das sind ein paar Minuten. Ich glaube, dieser Effekt allein sind irgendwie so 7, 8 Minuten oder so. Und dann gibt es noch den zweiten Effekt und der hängt mit der Neigung der Erdachse zusammen. Also wenn die Erdachse genau im rechten Winkel auf ihre Bahn stehen würde, dann gäbe es nur diesen einen Effekt. Ne? Dann würde nur die Sonnenzeit einmal in einem Halbjahr ein bisschen hinterher hinken und im anderen Halbjahr ein bisschen vorausgehen. Ja? Aber dadurch, dass die Erde geneigt ist, kommt es dazu, dass die Bahn der Sonne, je nachdem in welche Richtung jetzt die Erdachse zeigt quasi, relativ zur Sonne, ja, dass die Sonne eine leicht längere oder etwas kürzere Bahn am Himmel macht, ne? Ja. Und das ist etwas, das ist nicht so intuitiv. Also das muss man sich echt aufzeichnen und so weiter, um das wirklich nachvollziehen zu können. Aber es ist einfach so, dass die Erdachse, die ja immer in die gleiche Richtung zeigt, eigentlich, ja, also relativ zu den Sternen rundherum, aber von der Sonne aus gesehen, ne, wir reden jetzt über den Tag, da geht's immer, wo ist die Sonne relativ zu uns, ja, von der Sonne aus gesehen würde es so ausschauen, als würde die Erde taumeln, ja, einmal zeigt die Achse zur Sonne, dann ist sie seitlich, dann zeigt sie wieder von der Sonne weg, ne? Jetzt nur relativ, es ist nicht wirklich so, dass die Erdachse das macht, ja, sondern das ist nur relativ zur Sonne. Und dementsprechend durch diese Taumelbewegung ist es eigentlich fast so, als würde die Erde sich noch zusätzlich ein bisschen drehen müssen, damit die Sonne wieder genau im Südpunkt, im Meridian steht, ja, damit es wieder genau Mittag ist. Ja. Und wenn die Achse zur Sonne hin zeigt, hat das einen anderen Effekt, als wenn sie seitlich quasi zeigt oder wenn sie von der Sonne weg zeigt. Ja. Weil dadurch die Taumelbewegung in eine andere Richtung geht, ja. Und dann ein bisschen quasi von der Zeit dazu addiert oder es ein bisschen kürzer dauert, bis die Sonne wieder genau im Süden steht.
Man kann sich das, wenn du gesagt hast, das ist halt irgendwie, wenn man es nur hört, erklärt, ist es schwer, sich das direkt vorzustellen.
Das Gehirn zum Taumeln.
Aber man kann es auf jeden Fall sich gut vorstellen, wenn man ein Planetarium besucht. Das können wir ja nur empfehlen. Aber ihr könnt doch einfach, und ich werde das auch entsprechend verlinken, ja, was du vorhin gesagt hast, Zeitgleichung, ja. Man kann Zeitgleichung googeln, zum Beispiel oder bei der Wikipedia suchen. Ich verlinke auch was dazu. Dann sieht man diese Zeitgleichung, ja. Das sind diese zwei Effekte, die du erwähnt hast. Also, wo du den Unterschied siehst zwischen der mittleren Ortszeit und der wahren Ortszeit, ja. Also jetzt die mittlere Ortszeit, sagen wir mal Punkt 12, ja. Das ist das, was unsere Uhr anzeigt, ja. Das ist die mittlere Ortszeit, Punkt 12. Die wahre Ortszeit wäre jetzt das, wirklich, wo Punkt 12 Uhr der Punkt ist, wenn die Sonne genau ihren höchsten Punkt erreicht am Himmel. Ja, die kann ich auch messen. Also ich kann einfach mich hinschauen und schauen, wann hat die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht, und dann schaue ich auf die Uhr. Das ist die wahre Sonnenzeit, und das andere ist die mittlere Zeit, die wir für die Uhr verwenden. Und wie du gesagt hast, unterscheiden die sich. Und jetzt kann ich diesen Unterschied, kann ich jeden Tag messen und dann auftragen. Mal wie oft war die Sonne quasi schneller als die normale Uhrzeit, wie oft war sie langsamer. Und wenn ich jetzt diese beiden Effekte hernehme, also die das dafür sorgen, dass es diese Abweichung gibt, ja, dann ist sowohl, also wenn ich jetzt einfach nur, wenn die Erdbahn exzentrisch wäre, aber eben die Achse nicht geneigt, dann ist das eine schöne gleichmäßige Kurve. Also die schwingt so einmal nach unten, nach oben, nach unten im Lauf des Jahres. Ja, und genauso, wenn die Erdbahn kreisförmig wäre, aber die Achse schief, ist das auch so eine schöne Schwingung nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Es ist alles gleichmäßig und regelmäßig, aber es ist ja beides der Fall. Wir haben eine exzentrische Bahn und eine schiefe Achse. Das heißt, beide Kurven überlagern sich, und die Überlagerung dieser beiden Kurven, die geht auch von unten, von oben nach unten, nach oben, nach unten und so weiter. Aber das ist eben nicht mehr so übers Jahr verteilt symmetrisch. Ja? Das ist, schaut zwar auch symmetrisch aus, aber es ist halt, was ist, geht ein bisschen, das ist, verschiebt sich ein bisschen hin und her. Also darum kriegst du halt diese scheinbar asymmetrischen Effekte bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Genau. Und darum ist es auch so, dass wenn die Sonne dann tatsächlich im Winter jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, zum Mittag nicht genau im Süden steht, sondern schon ein bisschen weiter ist, ja, dann hast du auch den Sonnenauf- und Untergang quasi nicht symmetrisch um 12 Uhr. Ne? Daher kommen dann diese asymmetrischen Auf- und Untergangszeiten quasi im Laufe von ein paar Wochen um die Sonnenwenden.
Auf jeden Fall ist jetzt bald Frühling, oder meteorologisch ist ja, also phänologisch ist schon Frühling, also es fühlt sich gerade wie Frühling an. Meteorologisch beginnt der Frühling, oder hat er begonnen schon, wenn wir veröffentlichen, weil die Folge wird ja erst am 2. März, glaube ich, veröffentlicht. Also
Frühling!
Da ist meteorologisch schon Frühling, und der astronomische Frühling, der dauert dann noch ein bisschen länger, bis der anfängt, aber auf jeden Fall werden die Tage länger, das ist schön.
Genau, und jetzt gerade am allerschnellsten eigentlich, ne?
Wir haben noch eine Frage bekommen, die überhaupt nichts mit den beiden davor zu tun hat, und zwar von Thorsten, ja, der auch damit anfängt und sagt, dass unser Podcast sein Lieblingspodcast geworden ist. Wir finden das super, ja, wenn er das sagt. Wir müssen doch nicht anfangen damit. Wir beantworten die Frage auch, wenn er uns nicht so extrem lobt. Wenn er uns beschimpft, dann beantworten wir die Frage nicht natürlich, aber genau. Ihr müsst dich irgendwie. Aber es freut uns, dass es der Lieblingspodcast ist. Und er hat eine Frage zu Titan, ja, also Titan, der Mond des Saturn. Und er wollte wissen, wieso hat Titan eine Atmosphäre und der Mars so gut wie keine Atmosphäre? Ja? An der Größe der Himmelskörper scheint es ja nicht zu liegen. Ja, weil der Titan ist ja ein bisschen kleiner als der Mars. Hast du eine Ahnung?
Hui, naja, ich meine, die Größe ist natürlich ein. Es gibt viele Faktoren. Die Größe ist ein Faktor wegen der Schwerkraft, weil man natürlich eine gewisse Schwerkraft braucht, um eine Atmosphäre zu halten. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Geschichte mit dem Magnetfeld. Und das hatte der Mars auch nicht, und darum schlecht. Beim Titan weiß ich es gar nicht, aber der hat wahrscheinlich ein Magnetfeld. Und was da wahrscheinlich hauptsächlich ausschlaggebend ist, ist eine gewisse Aktivität, ne? Dass das Innere des Körpers aktiv und heiß bleibt, damit sich dieses Magnetfeld ausbilden kann. Und diese, wenn es jetzt vulkanische Aktivität zum Beispiel ist, dann hat diese Aktivität natürlich auch den Effekt, dass die Atmosphäre neu erzeugt wird. Bist du schon wieder weg?
Nein, ich bin da, ich höre dich.
Ah, du hörst mich ein bisschen. Du sagst nur überhaupt nichts. Das bin ich nicht gewohnt. So.
Ja, also
was? Wo war ich gerade? Genau. Und wenn diese Aktivität vulkanisch ist, wie es im Fall vom Titan ja ist, dann kommt es auch dazu, dass diese Atmosphäre quasi wieder befüllt wird die ganze Zeit. Ja? Und dann kann sich diese Atmosphäre nicht nur halten, sondern sie wird auch neu erzeugt.
Ne? Ja, das sind gute Hypothesen.
Aber alles falsch.
Nein, was du am Anfang gesagt hast, stimmt natürlich absolut, dass die Größe eine Rolle spielt, ob ein Himmelskörper seine Atmosphäre halten kann. Ja, weil der Mars, dadurch, dass er sein Magnetfeld verloren hat, konnte er die Atmosphäre auch nicht mehr halten, weil halt dann die Teilchen der Sonne nicht mehr abgeschirmt worden sind und die haben halt quasi die Atmosphäre dann im Wesentlichen so im Laufe der Zeit so weggeschubst und darum hat der Mars die verloren. Aber der Titan, also das war tatsächlich eine Hypothese lange Zeit, dass der Titan seine Atmosphäre bekommen hat, eben aus dem ganzen Zeug in seinem Inneren, ja, dass das quasi so ein bisschen so ausgegast, ausgedampft ist. Hat sich aber rausgestellt, ist nicht der Fall. Ja, und mein erster Gedanke, wie ich mir das überlegt habe, war, vielleicht hat es was mit der Temperatur zu tun. Ja, weil der Titan ist deutlich kälter als der Mars, weil er auch deutlich weiter weg ist. Und dann habe ich nachgeschaut, weil ich es dann nicht genau wusste. Und die Sache ist viel komplexer, als ich dachte. Ja? Also es ist immer erstaunlich, was man alles nicht weiß, wenn man nachschaut. Sollte nicht nachschauen, also findet man so viele Sachen, die man nicht weiß.
Ein Plädoyer fürs Nachschauen.
Ja, weil tatsächlich, also das Argument, was du und ich jetzt vorhin beide gebracht haben, dass der Mars seine Atmosphäre verloren hat durch den Sonnenwind, der ohne ein Magnetfeld auf die Atmosphäre treffen und sie so wegentfernen konnte, der sie halt dann so entfernen konnte. Das gilt für den Mars, ja. Aber der Saturn und damit der Titan, die sind so weit weg, dass das da eigentlich keine Rolle mehr spielt, ja. Also der Sonnenwind ist da schon so schwach, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber da spielen andere Faktoren einen wichtigen Punkt. Nämlich erstens, es ist viel, viel kälter, ja. Das heißt, sehr viel mehr Zeug kann Teil der Atmosphäre werden. Ja, weil je wärmer etwas ist, je wärmer ein Teilchen ist, ein Atom ist, ein Gas ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen. Und wenn die sich schnell genug bewegen, ja, dann entschwinden die einfach ins Weltall, ja, weil dann brauchst du mehr Masse, um die festhalten zu können, wenn die zu schnell in der Bewegung sind. Ja, dadurch, dass das so kalt ist, sind die viel langsamer. Das heißt, der Titan kann das tatsächlich wesentlich, es gibt wesentlich mehr, was er theoretisch festhalten kann. Warum er immer noch diese extrem dicke Atmosphäre hat, ist trotzdem noch unbekannt. Also das, was du gesagt hast, ursprünglich dachte man wirklich, ja, das liegt daran, dass das irgendwie ausgegast ist aus dem ganzen Zeug, ja, weil der ja wirklich eine extrem dicke Gashülle hat, ja, und eben auch dann über vulkanische Aktivität dann rausgekommen ist. Aber ist nicht der Fall. Also ich verlinke einen Artikel von spektrum.de, wo das genau erklärt ist. Man weiß aus Analysen von Raumsonden, die rumgeflogen sind, dass das Innere vom Titan nicht so ausschaut, wie es ausschauen müsste, wenn das passiert wäre. Ja, weil wenn da wirklich vulkanische, tektonische Aktivität herrschen würde, dann müsste das ausdifferenziert sein. Das heißt, es müsste verschiedene Schichten geben, weil es innen so heiß ist, dass die schweren Elemente nach unten sinken, die leichten nach oben und so weiter. Und das ist nicht der Fall. Ja, also das ganze Zeug aus der dichten Atmosphäre des Titan kann nur zum Teil aus dem Inneren gekommen sein, aber nicht ganz. Und es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man nicht exakt weiß, wo die Atmosphäre herkommt, aber die Vermutung ist, dass es aus einer Kollision kommt. Ja? Dass halt früher sehr, sehr viele, früher gab es ja mehr Zeug, das da zwischen den Planeten rumgeflogen ist als heute. Diese ganzen Bausteine, von der wir auch in der Geschichte erzählt haben. Und die Hypothese lautet, dass eben viele Kometen da eingeschlagen sind auf dem Titan, die halt auch viel Gas enthalten haben und so hat der halt die Atmosphäre bekommen. Weil auch, und das hat dann eben wirklich dazu geführt, dass der Titan eine wesentlich dickere Atmosphäre hat als andere Himmelskörper, weil der halt auch mit einer dicken Schicht aus Eis überzogen ist. Ja? Und dieses Eis, das ist dann eben durch die Kometen aufgespalten worden, zersetzt worden und hat dann eben Gase gebildet, die in die Atmosphäre kommen konnten. Ja, also da haben viele, wenn es so war, haben da viele verschiedene Faktoren zusammengewirkt. Eben erstens, dass der Titan eben von dieser dicken Eisschicht umgeben war, dass er in der Nähe vom Saturn war, wo Kometen leicht einschlagen können, weil natürlich der Saturn mit seiner Anziehungskraft da viele von denen quasi umlenkt, und dass eben die Kometen auch da waren und eingeschlagen sind. Also all das hat eine Rolle gespielt. Aber wenn man ehrlich sein soll, dann wissen wir es nicht genau, warum der so eine fest dicke Atmosphäre hat.
Mhm. Sehr interessant.
Und dann habe ich eine allerletzte kurze Frage zum Abschluss. Und zwar stammt sie von Andreas und er schickt sie uns aus Mosambik. Ja, also auch da hört man uns, aus Beira in Mosambik. Und cool. Er wollte wissen, eine Frage, wenn wir schon bei kalten Temperaturen sind, zum absoluten Nullpunkt. Und er schreibt, der absolute Nullpunkt liegt, und er schreibt es unter Anführungszeichen, derzeit bei minus 273,15 Grad Celsius, was 0 Kelvin sind, ja. Aber lag der immer bei 0 Kelvin, zum Beispiel kurz nach dem Urknall, und wird er bei einem expandierenden Universum weiter sinken?
Naja, das ist so, wenn man fragt, kann man sich noch weniger als nicht bewegen? Also.
Du hast das hervorragend zusammengefasst. Ja, das wäre jetzt, ich hätte mir schon wieder eine bisschen längere Antwort zurechtgelegt, aber das ist eigentlich die viel bessere Antwort, ja. Weil,
gut, dann lass mal.
Ja, weil der
Nein, darfst du auch noch was sagen.
Weil der absolute Nullpunkt ist ja nicht umsonst absolut. Also das ist keine Temperaturskala, die quasi jetzt halt relativ auf irgendwas bezogen ist, wie die Celsius halt irgendwie ist auf die Temperatur von gefrorenem Wasser oder sonst irgendwas, ja. Sondern wirklich, es kann, wie du sagst, es kann per Definition nichts kälter als 0 Kelvin sein. Das geht nicht. Du kannst nicht mal 0 Kelvin erreichen, ja? Weil 0 Kelvin würde bedeuten, dass absolut keine Energie mehr da drin steckt, dass sich nichts mehr bewegt. Und man kann sich eben erstens nicht weniger als nichts bewegen. Und dann kann sich nicht mal
etwas. Man kann sich nicht mal nicht bewegen.
Genau, weil natürlich alle Teilchen im Universum, ich kann auch da noch eine Podcast-Folge verlinken, wo ich das mal genauer ausgeführt habe, aber alles, die Teilchen bewegen sich ja, und du kannst sie nicht zum Nullpunkt kriegen, dass da widersprechen die Quanteneffekte, ja, weil die sagen ja, dass ein Teilchen nie in allen Eigenschaften exakte Zustände haben kann. Das geht nicht, aufgrund dieser ganzen Quantenunschärfe und so weiter. Wenn ein Teilchen quasi sich nicht bewegen würde, dann hätte es keine Geschwindigkeit, hätte der Ort wäre bekannt, weil es sich nicht bewegt. Die Geschwindigkeit wäre bekannt, weil es sich nicht bewegt. Ja, und das geht nicht. Du kannst beides nicht letztlich kennen. Das heißt, es ist unmöglich, etwas zu haben, was sich nicht bewegt. Daher ist es unmöglich, etwas zu haben, was 0 Kelvin hat. Und noch unmöglicher ist es, etwas zu haben, was 0 Kelvin, und also weniger als 0 Kelvin hat. Das heißt, der absolute Nullpunkt lag immer schon bei 0 Kelvin und wird immer bei 0 Kelvin liegen, weil es halt eine theoretische Definition ist, oder eine Definition ist, die aus der Theorie folgt und nicht irgendwie anhand von Beobachtungsdaten oder anhand irgendwas aus dem Universum kalibriert ist. Der ist quasi fix eingebaut ins Universum.
So ist es.
Genau. Das waren die Fragen, die ich vorher rausgesucht habe. Und ich wusste schon, ich habe jetzt gerade ein größeres Projekt so gut wie abgeschlossen und werde dann in den nächsten Monaten wieder ein bisschen mehr Zeit haben und werde dann mal die mittlerweile, glaube ich, fast 200 Fragen, die den Fragen-Inbox-Ordner füllen, mal durchgehen und sortieren und die schon älteren dann ein bisschen mal probieren, per E-Mail zu beantworten, die neueren ein bisschen zu sortieren, dass wir die vielleicht mal in einer Sondersendung wieder beantworten. Also ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Monaten bis zum Sommer ein bisschen was von dem großen Fragenrückstau abbauen können, der sich aufgestaut hat. Aber ihr dürft jetzt gerne weiter Fragen schicken, natürlich.
Davon. Ich glaube, alle Fragen zu beantworten ist genauso unmöglich, wie sich überhaupt nicht zu bewegen.
Ja, wir müssen eine Skala einführen, eine absolute Fragenbeantwortungsskala, und dann immer den aktuellen Temperaturwert quasi angeben. Also momentan liegen wir bei ungefähr 200 Fragen, die rumliegen. Aber
heiß.
Aber ich möchte nur sagen, ja, also wer hier zuhört und vielleicht ein klein wenig ungeduldig ist, dass die Frage, die irgendwie vor ein paar Monaten geschickt wurde, noch nicht beantwortet wurde, der Holger Klein, mit dem wir beide auch Podcasts machen, in Frind Wissenschaft, wo wir über Wissenschaft und das, den Sternenhimmel reden. Nicht gemeinsam, sondern jeweils getrennt mit Holger. Und der hat ja auch eine Podcast-Schiene mit einer Autorin, gemeinsam mit Alexandra. Und da beantworten sie auch Fragen. Also da geht es nur um Fragen und zwar Fragen zu allen möglichen Themen. Also da schreiben die Leute einfach irgendwelche Fragen und die beantworten die Fragen halt, wie sie wollen. Und momentan sind die dabei, Fragen zu beantworten, die, glaube ich, im Jahr 2017 gestellt wurden oder so. Ja? Also die gehen halt chronologisch durch der Reihe nach, nicht so wie wir, die halt was aussuchen. Ja. Also es geht auch noch, ihr seid noch gut dran hier bei uns. Aber schickt uns bitte gerne weiter Fragen, ja, weil von Fragen lebt genau. Ja dieser Podcast auch. An fragen@dasuniversum.at könnt ihr uns eure Fragen schicken. Wenn ihr uns einfach nur Kommentare, Nachrichten sonst was schicken wollt, dann geht das an hello@dasuniversum. Und was ihr uns auch schicken könnt, ist Geld. Ja, also Spenden, ihr könnt uns natürlich auch Motivation schicken, ihr könnt uns bewerten auf Podcast-Plattformen. Da freue ich mich dann auch immer, wenn ich wieder sehe, wo wir dann wieder neue Bewertungen bekommen haben. Aber wir freuen uns auch beide, wenn ihr uns Spenden zukommen lasst, weil, wie gesagt, dieser Podcast hat keine andere Einkommensquelle außer den Spenden, die von der Hörerschaft kommen. Das ist das einzige Geld, was quasi für diesen Podcast zur Verfügung steht, um die laufenden Kosten und alles zu decken. Und es haben sich auch seit der letzten Folge wieder viele entschlossen, uns zu unterstützen. Per PayPal haben uns unterstützt Sören, Jochen, Benjamin, Marco, Patrick hat uns sehr großzügig unterstützt, Wiebke hat uns wieder was gespendet, Christian, Harald, Matthias, Katja, Markus, hatte ich Markus schon? Nee, müssen wir aufpassen, es sind immer so viele gleiche Namen. Ulrich hat uns unterstützt, Sebastian, Kai und Martin haben uns Geld per PayPal gespendet. Auch per Steady haben uns Leute was überwiesen, da kriegen wir quasi regelmäßig Spenden, so monatliche Abos quasi. Da haben Felix, Martin und Charlotte neue Abos abgeschlossen und auch da sagen wir vielen, vielen Dank und per Patreon, wo das genauso geht, haben uns auch Leute was gespendet. Ich schaue gerade, da haben uns, glaube ich, seit der letzten Folge gab es keine neuen Abos. Aber ein paar der Fragen, die wir heute beantwortet haben, waren Fragen, die uns über Patreon gestellt wurden. Also das geht auch. Ihr könnt auch über Patreon oder Steady, glaube ich, geht das auch, uns Nachrichten schicken. Wenn ihr da eure Fragen reinschreibt, dann erreichen die uns auch und dann beantworten wir die auch. Vielen, vielen Dank.
Alle Wege führen zum Universum.
Genau. Ja, gibt es noch was, was du irgendwie bewerben willst, loswerden willst, der Welt mitteilen willst?
Na, das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf.
Ui, da kommt dann das Manifest, das du vorliest oder was?
Dann kommt mein Manifest. Nein, danke an alle Spenderinnen und Spender, danke fürs Zuhören, ja. Danke für die schöne Geschichte, Florian.
Dankeschön.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Ciao.
Tschüss. Thank you.